Hallo Leute, heute gibt es keine Geschichte von Jedi und Lichtschwertern. Heute hört ihr eine Geschichte von Mut, Verrat und Aufstand. Willkommen beim Ender-Special von No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi.
Bist du bereit und startklar für unser großes Ender-Special?
Bereit und startklar, aber wahrscheinlich nicht so bereit und startklar, wie du schon die ganze Zeit bist.
Ja, ich muss schon sagen, der Raum hier ist schon ein bisschen elektrisiert und ich bin auch schon echt schon ganz schön am Rumzappeln.
Ja, das glaube ich. Deshalb werde ich jetzt die nächsten 4 Wochen, solange das Special geht, mal sicherheitshalber auf Ritalin setzen lassen.
Ja, also ganz gut hat es bisher noch nicht funktioniert.
Ja, das ist halt auch bei dir, als würde man einen Eimer Wasser in die Sahara kippen halt. Ne? Das wenig Impact.
Fällt dann unter die Überschrift Nice Try, ne?
Nice Try, ja. Aber wir versuchen das Beste. Ich versuche dich immer mal einzufangen mit meinem Lasso.
Dann good luck und let's go.
Nice try.
Genau, also Leute, ihr wisst ja, wir haben es in vergangenen Folgen schon oder Episoden schon angekündigt, dass wir, ihr wisst ja, dass wir sehr begeistert sind von der Star Wars Serie Andor, weil es eben auch die Star Wars Serie ist, die wir uns irgendwie, oder der Star Wars Output ist, den wir uns schon ewig gewünscht haben und schon immer haben wollten. Und dann ist er auch noch so gut geworden, dass wir deswegen einfach so begeistert darüber sind und uns gesagt haben, komm, wenn Andor Staffel 2 rauskommt, dann machen wir ein richtiges Special dazu auf wöchentlicher Basis, also jede Woche eine Podcast-Folge für euch und reviewen dann immer die 3 Folgen, die pro Woche ausgestrahlt werden. Denn es kommen mittwochs jeweils 3 Folgen, die zusammen einen Akt bilden. Es wird also 4 Akte geben, bevor Andor Season 2 und damit auch die gesamte Serie Andor enden wird.
Leider.
Genau. Und wir finden halt, dass es absolut wert ist, die Zeit und Energie hier reinzustecken in der Vorbereitung, in der Besprechung dessen, weil es halt einfach sehr einzigartig und großartig ist und wir auch nicht wissen, ob wir sowas nochmal wiederbekommen werden.
Ja, das definitiv. Also ihr habt das ja schon in den letzten Episoden oder immer, wenn wir auf das Thema gekommen sind, gemerkt, dass wir sehr starke Fans davon sind, das auch sehr hoch geratet haben, dass in unseren Augen die wirklich sinnvollste Star Wars Serie ist, die Disney produziert hat. Und das ja auch in dem Kanon mit Rogue One, also dem Film Rogue One steht, der ja auch für mich Platz 4 aller Star Wars Filme darstellt auf jeden Fall, oder für uns Platz 4 aller Star Wars Filme darstellt. Das ist ja das Prequel, also die Serien Andor 1 und 2, die 2 Staffeln, sind ja das Prequel zu Rogue One. Genau. Und da haben wir gesagt, da müssen wir jetzt einfach dem Ganzen mal huldigen. Wir bashen Disney super viel für den Quatsch, den die produzieren. Tobi hat auch immer noch Angst, dass die uns irgendwann mal einen Schlägertrupp rumschicken, aber wenigstens haben wir es gepackt, dass die wegen uns Serien absetzen.
Genau, da ist eine Rechnung offen.
Der hat so eine Rechnung offen. Ich denke mal, irgendwann, wenn so die
Schicken sie die Maus vorbei.
Ja, die Biker-Mäuse vom Mars, genau. MC steht dann bei dir vor der Tür und rückt dir die Möbel gerade. Das wird irgendwann schon passieren, denke ich. Oder bei dir und bei mir, logischerweise. Was wir vielleicht sagen sollten, bevor wir jetzt rein starten in diese epische 4-Wochen-Special-Thematik, wir werden über Andor Staffel 1 sehr viel reden. Wir werden, wie Tobi gesagt hat, jede Woche die aktuellen 3 Andor-Folgen besprechen. Und da natürlich, wir nennen es jetzt einfach mal Spoiler Alert aussprechen, weil es wird immer wieder gespoilert. Also ich würde jetzt keinem empfehlen, der jetzt die erste Staffel Andor noch nicht gesehen hat und die 2. Staffel Andor nicht auf dem aktuellen Stand ist, auf dem wir dann sind, sich das anzuhören und sich dann zu ärgern, dass wir gespoilert haben. Das wollen wir von vornherein vermeiden. Wir werden das auch jede Woche nochmal sagen, dass es da keine zerrissene Hose gibt an der Stelle. Dass ihr einfach informiert seid, okay, ich habe das jetzt noch nicht gesehen, vielleicht will ich es auch nie sehen, dann ist es ja wurscht, aber dass wir euch nicht verärgern, wenn wir irgendwie auf Themen eingehen, die für euch als Spoiler dargestellt werden können. Hab ich das gut erklärt?
Hast du super schön und auch in einer schönen Ruhe und
in einem wunderbaren, Hessisch habe ich das erklärt.
Genau. Ich ergänze an der Stelle für alle, die eben zu angenehm zugehört haben. Also, Spoilerwarnung, ihr wurdet gewarnt. Damit kann uns dann im Nachhinein keiner irgendwas ankreiden.
Da kann uns keiner mit Anwälten kommen. Wenn dann die Biker-Mäuse vom Mars uns verprügelt haben, dann werden wir noch verklagt von irgendwelchen Zuhörern. Und dann kein Spoiler-Alert.
Ich meine, die wahre Funktion des Spoiler-Alerts ist ja letztendlich auch, dass jemand, der richtig Bock auf den Content hat, der sich das anhören will, aber halt eben Andor noch nicht gesehen hat, weiß, okay, ich muss noch ein bisschen warten, bevor ich mir das Review dann hier reinziehen
kann. Übrigens, für alle, die Andor noch nicht gesehen haben, gibt es jetzt einmal quasi nicht virtuell den Shame Meme von Game of Thrones. Jawohl. Shame, Glocke, Shame. Bing, 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 Shame.
Wir sehen es alle vor unserem geistigen Auge ablaufen. Ich glaube, alle, die hier zuhören, haben gerade das Bild im Kopf gehabt.
Ja, ich hoffe.
Ich auch, genau. Zu Endor nochmal zurück. Ne? Wir haben ja, also ich glaube, du hast eben schon mal kurz gesagt, spielt ja zwischen Episode 3 und 4 und es ist ein Prequel. Also die Serie Endor ist ein Prequel zu dem Film Rogue One und Rogue One geht ja nahtlos in Episode 4 über. Das heißt, ja, wir haben hier drei verschiedene Star Wars Outputs oder Produktionen, die alle mehr, ja, nahtlos ineinander übergehen, auch mit ziemlich geilen Übergängen, muss man
ja sagen. Ja, sehr geil, sehr geil.
Ich habe mir den Rogue One jetzt letzte Woche auch nochmal angeschaut, nochmal einen Rewatch gemacht, finde den nach wie vor super cool und jetzt mit dem Wissen, was ich ja aus Endor Staffel 1 schon habe, mit diesem Vorwissen im Kopf, das nochmal zu sehen, war auch nochmal ein anderes Erleben, ja, von Rogue One. Du siehst, wo er hinkommt, wer er
will. Stell die Figuren ganz anders nochmal da, ne? Und ja, die Intentionen der Figuren.
Genau, und das habe ich, ich bin ja jemand, der eigentlich selten irgendwas nochmal hört oder nochmal guckt oder nochmal liest. Und wenn ich das aber mache, sind es meistens sehr besondere Sachen. Und hier war es halt cool, den Film nochmal zu sehen, weil die Serie Andor, dem einen echten Mehrwert jetzt gegeben hat. Also hat den Film nochmal nachträglich aufgewertet, noch interessanter gemacht, den Rogue One.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, apropos, ich glaube, du hattest das vorhin im Vorgespräch erwähnt, im 2016, im Dezember, ist der Rogue One rausgekommen und war zweiterfolgreichster Film diesen Jahres.
Weltweit zweiterfolgreichster Film, in den USA, glaube ich, sogar Platz 1 2016.
Krass, und noch besser abgeschnitten hatte Civil War, ne?
Ja. Ja. Also der war schon sehr erfolgreich und hat auch gemerkt, so, wenn man sich mit Leuten aus der Star Wars Welt unterhält, dass diese Story-Arc Rogue One und halt hinten dran auch dieses Endor und diese Art der Erzählweise für super viel Begeisterung gesorgt hat. Gerade beim, ich sag jetzt mal, erwachseneren Publikum, ne? Ja. Rogue One hat schon eine sehr andere Härte oder Herangehensweise, ja, eine sehr erwachsene Art, kann man einfach sagen, ne?
Es ist Star Wars einmal ganz anders.
Ja.
Es ist echt speziell, es ist bringt Realismus in Star Wars mehr zurück, ein bisschen weg von der Fantasy-Märchengeschichte, mehr zu realistischen Erzählungen hin. Es, ja, ist eine kleine Verschiebung vorhanden, die sehr, sehr gut tut, die streichelt die Seele. Nicht, dass die anderen Sachen schlecht wären, aber das hat uns ja gefehlt und wir haben es jetzt bekommen.
Und das war halt dann nach Rogue One, dass dann die erste Staffel Endor kam. Wir waren ja beide auch super skeptisch, und ich denke mal, sehr viele waren super skeptisch nach den ganzen anderen, ja, Themen, die da gelaufen sind.
Angst,
und
dass sie es verkacken.
Ja, auf gut Deutsch. Jetzt benutzt du auch schon die Schimpfer. Der, siehst du, früher war immer nur ich der.
Das ist dein guter Einfluss auf
mich. Ja, mein guter Einfluss. das Thema war ja dann auch, dass vor Endor hatte man ja schon so ein bisschen das Gefühl, okay, das füsselt hier in so, ja, jugendliche, Teenager, kindergerechte Content aus, was Disney da produziert oder wo die das Disney-Franchise hinbringen wollen. Und dann hat man gesehen, okay, sie haben doch noch einen ganz anderen Ansatz dazu gefunden. Und das hat mich von vornherein sehr begeistert, muss ich sagen. Also wir haben jetzt auch noch mal letzte Woche an einem Tag Endor Staffel 1 durchgebinged. Und es hat mich noch mal mega abgeholt. Also top, muss ich wirklich sagen.
Ich finde halt auch, Endor hat nicht nur einen unglaublich guten Cast, sondern der Tony Gilroy und überhaupt die Leute, die die Serie machen, mit welcher Detailverliebtheit, mit welchem Augenmerk die da dran gehen, wo die Akzente setzen, was denen wichtig ist zu betonen. Also wie die es zum Beispiel schaffen, ganz viel nur durch Bilder zu sagen, ohne Worte, das gelingt auch nicht jedem. Und da ist Andor ja ganz stark drin in dieser Bildsprache, was auch daran liegt, dass der Diego Luna, der kann mit seiner Mimik diesem Charakter so viel Ausdruck verleihen. Das ist, ich finde es unglaublich stark.
Ja, er ist halt sehr zurückgenommener Charakter. Aber vielleicht sollten wir generell erstmal auf den Charakter Endor eingehen, bevor wir auf den Tego Luna jetzt explizit eingehen.
Genau, warum heißt die Serie eigentlich
so? Genau, dann lasse ich wieder den Faktenchecker Tobi daran.
Genau, ich spring da mal kurz rein. Also die Serie ist natürlich nach dem Hauptprotagonisten benannt, Cassian Andor. Eigentlich hieß der mal Kassa und als Junge und lebt auf dem Planeten Kenari und ist eben von Mava und Clem Andor mitgenommen worden, weil die Angst hatten, dass er da quasi nicht weiter überleben kann unter den Umständen. Ich will da jetzt nicht zu tief reingehen, aber die hatten halt das Gefühl, sie müssen ihn mitnehmen, damit der Junge überleben kann. Und so ist aus Kassa dann im Prinzip Kassa Endor geworden, aber es liegt die Vermutung nahe, dass aus Kassa Cassian wurde, als er eingebürgert wurde. Das ist nicht ungewöhnlich, dass dann sehr befremdliche Namen oder Namen, die halt nicht common sind, umgewandelt werden in leichter aussprechbare Namen, die kulturell besser in die Sprache der jeweiligen Planeten oder Regionen passt. Und so kamen wir eben von diesem Kassa zu Cassian Andor über seine Adoptiveltern, wenn man so will. Was man noch sagen muss, Kenari, der Planet, wo er eigentlich herkommt, ist eine präindustrielle Gemeinschaft, ne? Also die waren technologisch nicht besonders entwickelt und so weiter. Und waren auch relativ isoliert, dieser Planet, vom Rest der Galaxis. Und ja,
wurde also auch hat er vom, halt vom Imperium als Bergbauplanet, ja. Also ich weiß nicht genau, was sie da abgebaut haben, aber er ist halt auch ausgebeutet worden.
Genau, wie so viele andere Planeten ja auch. Und da kommen wir auch später in Staffel 2 nochmal drauf zurück oder schon wieder drauf zurück. Ja. Und genau, das ist also der Grund, warum die Serie so heißt, weil sie sich eben um diesen Protagonisten dreht, der eben in der gesamten Geschichte vom ganzen Star Wars Franchise eine unglaublich wichtige Rolle spielt, weil er es eben halt schafft, wie wir in Rogue One sehen, die Pläne des Todessterns zu beschaffen, wodurch es überhaupt erst möglich war, den Todesstern Nummer 1 zu zerstören.
Nummer 1.
Genau. Und ja, also insofern warum gibt es überhaupt Endor? Weil wir da sehen sollen in 2 Staffeln, wie aus diesem Junge, der damals auf diesem präindustriellen Planeten gelebt hat, wie aus dem dieser ja Rebellenheld wird, der dann eben das alles möglich macht und die Rebellion gegen das Imperium einen gigantischen strategischen Schritt weiter nach vorne katapultiert.
Obwohl Held würde er, ja, glaube, also Held ist da, glaube
ich, würde er nie sagen.
Würde er nicht sagen, also er ist ja eh sehr wortkarg. Genau. Also man sieht ihn als sehr defensiven, in sich gekehrten Charakter.
Introvertiert, genau. Ja.
Und auch kein, hier.
Keiner mit Anspruch ein Held zu sein.
Ja, kein Arnold Schwarzenegger, ich kill the Predator, Held, der da sich,
back to the chopper.
Ja, der da alles niedermäht und so. Also es ist wirklich, sehr down to earth beschrieben, muss man sagen. Also sehr zurückhaltend. Auch so ein bisschen wie der Willen, man merkt dann halt auch in der ersten Staffel, dass das auch nicht geplant war von ihm, da irgendwo in diese Mühlen des Imperiums und der Rebellion reinzukommen.
Gar nicht.
Sondern dass sich das nach und nach entwickelt hat und auch aus einer gewissen Not raus.
Genau.
Also das ist ja auch so.
Also ich meine, man muss ja sagen, vielleicht, weil du das Thema gewissen Not angesprochen hast, da kann ich vielleicht was ergänzen, und zwar nachdem er ja mitgenommen wurde und als Jugendlicher aufgewachsen ist, der hatte halt irgendwie keine geile Zeit so, ne? Also sein Vater ist ja auch, der Klim ist auch umgekommen durch das Imperium. Der Cassian hat dann da auch gegen so aufbegehrt, war selber dann inhaftiert, ist wieder freigekommen, und nachdem er dann frei war und auch schon wieder Zeit seiner Jugend verloren hatte, hat er eigentlich bei allen nur Schulden gemacht und hatte auch jetzt nicht unbedingt den besten Ruf. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen die Zeit, wo wir ihn auch
kennenlernen. Kleinkriminelle hatte auch Ferrix. Ferrix ist ja auch so ein Verschrottungsplanet, nenne ich das jetzt mal. Oder zumindest da der Ort, wo er da herkam.
Weißt du was? Ein Abwrackplanet.
Ein Abwrackplanet, genau. Ja, man sieht, das ist halt alles so. Ja, nicht unbedingt der schönste Platz im Universum, denke ich mal. Und auch da drin ist er jetzt nicht der fleißigste und der emsigste, sondern ist dann eigentlich eher so der Kleinkriminelle, würde ich jetzt eher sagen. Oder so der windige Typ.
Genau. Also er hat dann seine Kumpels halt auch irgendwie, ne? Also die Leute, auf die er sich verlassen kann, mit denen er vertrauen kann. Aber er ist jetzt nicht unbedingt da der große Star, den jeder geil findet oder so.
Oder alles andere. Alles andere. Also das merkt man auch so über die erste Staffel hinweg, dass dann er auch relativ schnell verraten wird und so. Also, dass da so die Hemmschwelle gegen ihn nicht hoch ist, auf jeden Fall.
Ja. Genau, und das ist ja im Prinzip so von diesem Ausgangspunkt, also dieser Not, die du erwähnt hast, um da den Bogen wieder zu kriegen, da steht er erstmal. Und dann ist er noch ganz weit davon entfernt, der Rebellion mitzumachen. Und wegen nochmal der Rebellenheld, das ist, glaube ich, eher so wie die Rebellenallianz und die Leute da drin auf ihn gucken, ihn betrachten. Ja. Er selber ist komplett konträr dazu gestellt. Ihm geht's. Und das ist auch das Spannende, ihm geht's ja gar nicht mal erst um die große Sache, den Kampf gegen das Imperium. Er erlebt während der ersten Staffel Endor so viel Scheiße und miesen Dreck, dass er sich immer weiter Gedanken über das Thema macht und sich immer mehr damit auseinandersetzt. Und dann gibt's eben mal auch einen gewissen Schlüsselmoment zwischen Luthen Rael und ihm am Ende, ne? Wo er dann letztendlich vollkommen in die Rebellion oder wo er zu größten Teilen geistig, mental in die Rebellion auch wirklich eintritt und sein Commitment ausspricht.
Ja, ich sag mal, das entwickelt sich so am Anfang, gerade bei ich glaube, das ist in der ersten Folge schon von der ersten Staffel, wo er durch eine dumme Auseinandersetzung mit so 2 Wachleuten, die ja eigentlich gar nicht dem Imperium angehörig sind, sag ich jetzt mal, in dem Sinn halt einfach irgendwelche Wachleute, aneinander gerät, einen aus Versehen tötet und den anderen dann eigentlich aus, ja, Zeugenbeseitigungszwang halt auch umbringt. Und damit tritt er halt dieses Thema los, dass er gesucht wird, nach ihm gefahndet wird Und das dann halt auch zum Imperium oder zu den ESB-Leuten vom ISB-Leuten vom Imperium irgendwann gelangt.
Da muss ich einen kurzen Einwurf reinwerfen, in die ganz kurzen Keil dazwischen mal ganz schnell machen. Und zwar, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, denn ein anderer Charakter, der uns ja auch die ganzen Staffeln, die ganzen Folgen über begleitet, ist ja der Cyril Khan. Und der arbeitet ja doch auch dort auf dem Planeten. Der Endor, der Cassian, begeht diese zwei Morde, haut da ab. Der Cassian war auf dem Planeten, um seine Schwester zu suchen. Es hat nicht geklappt. Er hat die Auseinandersetzung, killt die beiden Typen, haut ab. Und der Cyril Khan sagt hier, der arbeitet halt als Angestellter auch bei der Sicherheit und sagt, das Verbrechen müssen wir aufklären. Und sein Vorgesetzter ist da gar nicht so begeistert, irgendwas groß zu tun. Und da ignitet sich sozusagen so der erste Funken, auch bei unserem Charakter Cyril Khan, der nämlich jemand ist, der den Andor die ganze Zeit über verfolgt oder der dem halt nachstellt und
Ja.
versucht, den in die Finger zu kriegen.
Ist ja
Und
mehr
der
so
da,
der Dulli-Polizist, ne, den keiner ernst nimmt.
genau, so der Lauch, wenn ich
Ja,
das mal so sagen darf.
Polizist ist ja auch so einer von dieser Wachtruppe.
Genau.
Und der spricht dann halt bei seinem Chef davor und er sagt: Hier, pass auf, die zwei Typen, die da gestorben sind, das waren jetzt nicht unbedingt hier die Vorzeige-Wachleute, die haben ja mehr Dreck am Stecken als die meisten Verbrecher, so ungefähr. Und lass das lieber mal auf sich beruhen, das wirft auch kein gutes Bild auf uns, wenn da irgendwas
Genau,
rauskommt.
Eigentor.
Und er sieht, glaube ich, für sich, dieser Dulli-Heine, sieht so ein bisschen die Chance für sich, da sich emporzuarbeiten. Und dann beginnt er so diese Hetzjagd auf den Cassian Endor, was ja dann halt diesen Schneeball ins Rollen bringt, ne?
Und auch so ein Stück für Stück ist, ne? Er beißt sich immer weiter rein, er versucht es immer wieder hinzukriegen, weil er unglaublich überzeugt davon ist, das Richtige zu tun und auch das Richtige im Sinne des Imperiums, weil er ist ja zu dem Zeitpunkt doch noch extrem hörig, loyal, autoritätsbewusst, will alle Regeln befolgen, alles richtig machen. Der Super Burns, keine Ahnung,
Ja,
Smithers, Super Smithers oder
super
so.
Smith ist genau. Ja, man muss auch sagen, man merkt dann so in der Anfangszeit bei dem Cassian Endor, dass er so ein Thema hat, was, glaube ich, auch in der realen Welt viele Kleinkriminelle oder Kriminelle irgendwo haben. Du musst dich vielleicht irgendwann mal auf irgendeiner Seite bekennen oder dich irgendeiner Gruppe anschließen, dass die dir so ein bisschen Schutz bieten und auch vielleicht ein bisschen Hilfe und Ausweg bieten können, dass du nicht allein auf dich gestellt bist. Und damit rutscht er dann so ganz peu à peu auch da rein halt, ne? Er versucht dann da Geschäfte mit denen zu machen und merkt dann, okay, der ist mächtiger und man merkt so, es passiert so eine Entwicklung halt, ne? Man wird ja nicht gleich als Rebell geboren, so ungefähr.
Genau. Und die Serie schafft es halt unglaublich gut, Stück für Stück, peu à peu, diesen Selbstkonflikt, den Cassian mit sich hat, uns zu zeigen in ganz verschiedenen Formen, auch in Interaktionen mit anderen, einfach auch nur, wenn wir ihn alleine sehen. Und dann kommen halt irgendwann so die Schlüsselmomente oder die Kernpunkte, das Gespräch mit Luthen zum
Ja,
Beispiel und auch schon.
auf den sollten wir vielleicht noch mal kurz eingehen. Wie würdest du den beschreiben, den Lusen?
Ja, Luthen. Schwierig. Naja, Luthen ist erstmal unglaublich determiniert. Das ist ein absoluter, vollkommener Überzeugungstäter. Wir wissen ja auch nach seiner epischen Rede, ne?
Ja, aber
What did I sacrifice?
du bist schon am Ende des Buches, Tobi. Es ging drum. Also der wird gespielt von Stellan Skarsgård,
Okay.
älterer gesetzter Mann. Und man
Ja,
bekommt immer mehr
alter.
mit, er ist so ein
Ein
bisschen
Drahtzieher.
ein Drahtzieher für die Rebellion. Und es gibt ja in dem Sinn die Rebellion noch gar nicht. Also es ist
Ja,
so ein
so
bisschen
Splittergruppen.
Untergrund. Sie versuchen mit allen Mitteln das Imperium zu bekämpfen. Und da ist
Das.
er so der Mittelsmann im Hintergrund, der versucht, Gelder zu organisieren, Leute wie den Cassian zu rekrutieren. Das ist ja so
Und
sein Hauptanliegen.
Rekrutierung, Spionage, Abwehr macht er, ne? Also auch
Ja.
feindliche Personen abwehren, Auftragsmord macht er. Also nicht selbst durchführen, aber organisieren.
Ja, also ist schon, in dem Moment, wo die aufeinandertreffen, merkt man schon, sie haben beide ein Interesse aneinander. Der eine will ihn rekrutieren, der andere braucht Support. Und so entwickelt sich das Ganze dann halt, ne?
Genau, so Stück für Stück. Also ich meine, dem Cassian geht es am Anfang, als er da Kontakt mit ihm aufnimmt, eher darum, einen Deal zu machen und um nichts anderes. Und dann wird er halt Stück und Stück immer weiter verstrickt. Also ich meine, Cassian sieht halt auch immer mehr Seiten des Imperiums, bildet sich immer mehr seine eigene Meinung oder überarbeitet seine vorhandene und wird halt immer mehr zum Rebell Stück für Stück im Herzen. Ne?
Im Endeffekt hat er ja auch, wenn man das mal so im Nachhinein beurteilt, dieser Planet, wo er vorher war, wo auch seine Ziehmutter jetzt noch gelebt hat mit dem süßen kleinen Roboter und
Ja.
auch so seine Ex-Freundin, die Briggs und so gelebt haben, also diese
Ex-Freundin.
Gemeinschaft, in der er da war, eigentlich zerstört er die ja selber. Also er durch das, was er da macht, durch diesen Mord, lockt er quasi erst diese Sicherheitstruppe auf den Schirm, die dann danach Ferrix kommen,
Ja.
und im Zuge dessen natürlich dann halt auch das Imperium. Und das hat halt für diese Gemeinschaft, wo er da vorher drin war, brutale Folgen. Also das
Ja.
zerstört eigentlich alles, was da passiert. Und eigentlich ist er, wenn man es genau nimmt, klar, das ist jetzt immer schwer zu sagen, ne? Wer hat die Bösen ins Dorf gelockt? Aber im Endeffekt ist er da ja auch dran schuld, was da passiert hat, ne? Durch
Aber
seine Starrköpfigkeit, durch sein progressives Auftreten, das er hat, ne? Also man hätte ja an vielen Punkten auch andere Lösungen finden können, als er die findet, ne?
ja, das ist aber gerade das Besondere oder eine der vielen besonderen Seiten oder Aspekte von Andor, dass es uns nämlich die ganze Zeit die persönlichen Opfer zeigt, die mit dem Widerstand gegen das Imperium einhergehen. Ne? Also wir kriegen immer wieder gezeigt, sowas, was du gerade beschrieben hast, da geht einer voran, zieht andere in Mitleidenschaft, andere opfern sich selbst, andere Opfer werden einfach von Rebellen beschlossen, weil du weißt ja, Staffel 1, da gab es eine Szene, wo ein Rebellentrupp einen Angriff geplant hat. Und die anderen Rebellen wissen davon, die wissen aber auch, dass das Imperium davon Wind bekommen hat. Und sie könnten sie warnen. Aber dann wüsste ja das Imperium, dass sie einen Spion haben. Und daraufhin lassen die halt ins Verderben
Ja, das ist
stürzen.
halt.
Und das ist halt, wo die Rebellen andere Rebellen opfern für die große Sache. Und
Man
Endor zeigt uns das.
merkt ja schon an dem, was wir jetzt erzählen, dass das eigentlich überhaupt kein Gute-Laune-Kino an der Stelle ist, ne? Und auch so mit
Ja.
diesem Mandalorian, Boba Fett, bla bla
Skandal.
bla, eigentlich sehr, sehr wenig zu tun hat von der Weltbildung, Charakterbildung, die dahinter steckt, ne? Und das zieht einen halt auch so da rein, dass es ist halt nicht so schwarz-weiß, ne? Es ist nicht der eine mit dem roten
Genau.
Laserschwert gegen den mit dem blauen Laserschwert. Das hast du hier an der Stelle halt gar nicht, ne?
Wir haben ja gar keine Laserschwerter.
Ja, außerdem. Man
Genau.
musste halt auch hier
Ich habe ja
sagen,
gesagt, heute gibt es keine Geschichte von Jedi
ja,
und Lichtschwertern.
man muss halt auch sagen, das ist alles schmutzig, dreckig, dass man sieht, da hat keiner Spaß in seinem Dasein. Und
Genau.
der Kästchen, der nutzt das halt auch teilweise aus. Und eigentlich
Ja.
ist er in vielen Strecken ist er schon ein ziemliches Arschloch, wenn man das mal so sagen darf, ne? Also auch
Es.
er kommt dann immer wieder und er weiß, oh, hier gibt's
Ja.
Probleme, und dann geht er trotzdem wieder zurück. Und dann versucht er das wieder und dann
Er
versucht er
ist
das
halt
wieder.
ein unglaublich determinierter Dickschädel, ne? Der halt auch, ich sag mal so, der sich selbst und sein Leben auch immer wieder in die Waagschale wirft, ne? Dem ist ja kein Akt zu schade, ne? Das ist so ein bisschen der Tom Cruise, bereit für jeden Stunt-Mensch in Star Wars, ne? Er traut sich halt unglaublich viel, er ist auch da bereit drauf zu gehen, er gibt halt alles. Und vor allem auch für seine Familie und Freunde, die haben halt einen besonderen Stellenwert bei ihm. Also es gibt ja eiskalte Killer oder Leute, die bereit sind, für einen Cause alles Mögliche zu tun. So ist er nicht, denn er ist noch bereit, sich selbst zu opfern für seine Freunde. Die haben einen unglaublich hohen Stellenwert in seinem Leben. Die Biggs und seine Mutter, natürlich die Marva und auch andere. Und ja, genau, was das also Endor uns besonders zeigt, sind einerseits die Opfer, die Charakterentwicklung von Cassian selber, wie er zu dem Rebell wird, der dann irgendwann die Pläne klauen wird, der das ja auch dabei sein Leben letztendlich opfert.
Ja, dann lass uns nochmal einen schnellen Überflug über die erste Staffel machen. Also, wie wir jetzt schon erzählt haben, Kästchen trifft irgendwann auf Lusen. Es gibt ganz viele Handlungsstränge. Das ist auch eine Stärke, finde ich, dieser ganzen Andor-Serie, dass es mehrere Handlungsstränge gibt, dass man mehrere Protagonisten hat. Einmal die ISB-Leute, dann die ganzen, ja, ich nenne es jetzt mal imperiale Waffen-SS, die da im Hintergrund arbeitet noch. So.
Und die, noch ganz kurz, dass wir den ISB, also das
ISB.
Imperial Security Bureau, dass wir das überhaupt haben, ist ja schon was ganz Besonderes. Wir haben noch nie einen Einblick in sowas in dieser Art bekommen. Das ist was ganz Besonderes.
Ja, auf jeden Fall. Und er sieht dann halt, er spitzt sich zu. Es gibt dann in der Mitte von Endor, Staffel 1, gibt es so ein Heist, wo ja, ein Golddepot überfallen
Den
wird.
Aldani heißt.
Ja, was eigentlich so der Höhepunkt der ersten Staffel ist. So was. Was so alles zusammenspitzt, wo der Kästchen dann auch inkludiert wird, um da zu unterstützen und
Also, man muss sozusagen sagen, der Luthen Rael, ne, der Typ, mit dem er ursprünglich einfach nur einen Deal machen wollte, der rekrutiert ihn dann als Mercenary, als Söldner sozusagen, sagt, hey, ich brauche noch einen Spezialisten, der was drauf hat, der hier so bei diesem Aldani-Raub helfen kann. Genau, und bringt ihn dahin. Übrigens, wenn er dahin gebracht wird und da ankommt, finden die Leute, die da sind, also das Grüppchen, was den Heist durchführen soll, finden das gar nicht so geil. dass da jemand von außen dazu kommt.
Es ist ja auch immer die Sache, die sind ja schon in diesem Rebellionsding drin und du merkst ja dann auch schon, dass der Misstrauen untereinander halt einfach super hoch ist. Die haben ja permanent Angst, dass da einer vom Imperium, ISB etc. da mit drin hängt und das würde dir alles Leben kosten halt. Ne? Also der ist schon immer, man merkt, da ist eine sehr hohe Gefahr bei der ganzen Geschichte halt, ne?
Genau, auch weil ja auch die da im Grünen zelten und da fliegen immer wieder imperiale Wachschiffe drüber und gucken, was los ist. Also man merkt schon, dass das Imperium zwar nicht mit der, man muss dazu sagen, Aldani ist eine relativ kleine Mini-Festung. Ne? Das ist ein kleinerer Standort, der auch
Sein so ein Staudamm.
Da sind so, weiß ich nicht, 40, ich glaube 40 Truppler oder so stationiert, dass ihr eine Vorstellung davon bekommt im Vergleich zu anderen imperialen Anlagen. Das ist schon sehr klein und deswegen kann dann Heist an der Stelle auch gelingen. Noch verrückter ist es, was die da machen sollen. Die sollen da nämlich einbrechen und sollen die Payroll, also quasi den Lohn für die imperialen Soldaten, der Sold, der da liegt, den sollen die komplett klauen. Und jetzt haltet euch mal fest, das ist nicht der Sold für so mal hier 3-4 Schiffe oder sowas, sondern für den ganzen verdammten Sektor. Die haben da quasi einen unglaublich fetten Raub veranstaltet, wovon, keine Ahnung, 100.000 Soldaten bezahlt werden sollen. Und zwar monatsweise. Also stellt euch mal vor, die Dimension.
Das ist riesig. Weil das ist ja so ein Thema. Man hat ja, das ist ja auch so ein netter Aspekt, finde ich, sehr interessanter Aspekt von dieser Rebellion. Eine Rebellion funktioniert natürlich nicht ohne finanzielle Mittel. Also es ist ja nicht nur, dass der Lusen Rael im Hintergrund mit der Monomata, auf die man auch gleich versuchen, Mittel zu beschaffen, um den Untergrund zu finanzieren. Und das sieht man ja auch jetzt, Zweite Weltkrieg, oder ganz egal in welchem Krieg oder in welchen imperialistischen Systemen, du kannst halt keinen Untergrund organisieren ohne Gelder. Selbst, jetzt mal eine Negativseite davon, auch so ein Osama Bin Laden und so, waren ja hauptsächlich Galionsfiguren, die Gelder organisiert haben, um Waffen, Infrastruktur etc. zu besorgen, ne? Gelder, Schmiergelder zu besorgen. Genau. Und das hier eigentlich auch, das finde ich ein sehr gutes Thema, dass die nicht sagen, juhu, wir sind die lustige Rebellion, so jetzt hat jeder mal ein Gewehr, ein Raumschiff, jetzt geht's los. Sondern dass man merkt, ja, das muss ja irgendwo herkommen halt, ne?
Und fällt ja nicht vom Baum. Und es wird in der Serie auch selbst gesagt, die ganze Scheiße wird hier auseinanderfallen, wenn das nicht mit Finanzen gefüttert wird. Also das wird ganz klar gesagt, das ist over, Jungs, wenn wir das nicht auf die Kette
kriegen. Hey, was bringt ihr 100 Soldaten, die irgendwo hier auf dem Geißberg in der Wetterschutzhütte sitzen und nichts machen können halt, ne? Also das, kommst du jetzt nicht weit mit.
Die Volksfront von Judäa. Was hat das Imperium viel Gutes getan? Ja, okay, sie haben die Hyperraumstrecke. Ja, okay, die Hyperraumstrecke.
Okay. Aber gut. Nee, ja, das ist genau das der Punkt. Und das ist halt so diese Meta-Ebene, die dahinter schwingt, dass man dann halt sieht, dass abseits der Aggression, die da stattfindet, also dieser Heist oder diese ganzen Auseinandersetzung, wo der Kästchen drin verwickelt ist, im Hintergrund ganz viel Spionage gemacht wird, ganz viel Geld versucht wird zu akquirieren.
Intrigen,
um überhaupt voranzukommen. Und da merkt man dann auch schon, dass das auch auf Messers Schneide alles gestrickt wird. Also da, die werden schon überwacht alle. Also sie sind.
Du musst mal überlegen, die Key Player, Mon Mothma, super bekannt, im Senat, in Coruscant, vom Imperium überall umgeben, die ganze Zeit unter Bewachung, ihre Finanzen unter Bewachung, die Schlinge wird immer enger. Lusen Rael, der auch mega vorsichtig sein muss und seine Gehilfin. Also die alle sind ja auch im Feindesgebiet, im Herzen tätig. Als Spione und Agenten und als
Drachen. Ja, sind ja da in Coruscant dann alle, ne? Klar, genau. sie ist ja im Senat, deshalb muss sie ja in Coruscant sein. Er hat so ein, als Deckmäntelchen, so ein Antiquitätenladen, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, ich geb dir einen 80er für das Dingens, Junge. So ungefähr, nee, also schon.
Im Hinterräumchen hat er halt dann verstecktes Kommunikationspanel, mit dem er halt
mit Rebellen. Also auch seine Mitarbeiterinnen und alle rundherum sind alle damit involviert, inkludiert. Und man merkt, da ist schon ein Netzwerk hinten dran. Und diese Schlinge, wie Tobi eben gesagt hat, zieht sich halt immer enger zu. Man merkt, dass wirklich auch dann das Imperium schon alle Facetten, alle Gesellschaftsschichten schon durchwandert hat. Und jeder schon in diesem Angstzustand irgendwo lebt, irgendwas machen zu können, zu tun, was irgendwo gegen das rigorose Vorgehen des Imperiums halt geht, ne?
Genau, und in dieser Lage, also die Rebellion braucht Geld, um sich überhaupt zu formen, weil sie ist ja noch nicht da. Sie formt sich ja noch. Es sind ganz viele Splittergruppen, wir hatten es ja vorhin schon angedeutet, die auch unterschiedliche Philosophien haben, was Kampf, Politik, überhaupt Philosophie angeht und die sich auch nicht einig sind und oft auch konträr handeln oder nicht miteinander arbeiten. Wir haben ja noch Saul Guerrera, ja, der eine ganz besondere Rolle dabei einnimmt. Er, über den gibt's ja echt einiges zu sagen. Aber das Spannende ist, der Saw ist ja auch schon eher so der Draufgänger, der bereit ist, hier und da einige Opfer einzugehen. Das ist also nicht so der lockere Typ, der ist auch ganz klar, der weiß, was er will und ist bereit, über Leichen zu gehen. Ja, wird in Rogue One noch sehr, sehr wichtig werden, ne, weil er ja die Tochter vom Galen rettet vor den Imperialen und so erst ermöglicht, dass sie dann zur Rebellion stößt. Aber ich will nicht zu weit.
Genau, man hat ja dann auch so untereinander, merkt man schon, diese Rebellion steht halt wirklich auf wackeligen Beinen. Und parallel dazu kommt dann der nächste Handlungsstrang, das ist die Dedra Mero, auch so ein Imperkömmling, auch von der ISB, also vom Sicherheitsdienst des Imperiums, die dann auch da im Endeffekt wie der Dulli genauso versucht, da sich selber nach oben zu arbeiten, da dabei halt über Leichen geht. Und sie sieht halt, oder sie hat das Gefühl, dass im Hintergrund genau das passiert, was wir eben beschrieben haben. Und so der Rest von der Sicherheitstruppe vom Imperium ist da nicht so ganz davon überzeugt, dass es da Drahtzieher im Hintergrund gibt. Sie sehen das eher als zufällig an.
Genau, also sie hat schon den richtigen Riecher, aber keiner will ihr so richtig folgen. Es liegt auch daran, dass sie ja, ich weiß leider den Namen von ihm jetzt nicht, sie hat im ISB auch so einen Arbeitskollegen, will ich es mal nennen, ne, der sich absolut gegen sie richtet. Warum? Weil der den Sektor halt leiten will und sie auch, und da kämpfen die so ein bisschen drum und jeder versucht besser als der andere dazustehen.
Leutnant Gordon war das, oder?
Möglich, ja. Aber er macht sie halt auch nicht leicht. Also das ist schon so ein Kampf, den die beiden gegeneinander führen, der am Ende von der Dedra gewonnen wird. Ihr erinnert euch, als wir damals die Episode gemacht haben mit dem Review dazu, habe ich mich so darüber gefreut, wie nach diesem Gespräch, wo die Dedra als Gewinnerin rausgeht, geht sie mit dem Major Partagas, also dem quasi dem Chef, der da immer die ISB-Sitzung leitet, den wir da oft gesehen haben.
Das ist läuft's. Truppe.
Genau, die laufen da zusammen den Gang runter und er sagt erst nichts, sie sagt nichts und dann guckt er so aus dem Augenwinkel, tut den Kopf so leicht drüber und guckt sie an und sagt so, well played. Ja. Weißt du, so gute Arbeit, den hast du schön über den Tisch gezogen, ich lob dich dafür.
Ja, das ist dann so der nächste Strang, der sich da noch dazufügt, der jetzt eigentlich den Druck auch erhöht. Also dadurch, dass sie jetzt da Fährte aufgenommen hat oder Witterung aufgenommen hat und auch durch ihre rigorose Art jetzt auch immer mehr Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, dem Ganzen nachzugehen, spitzt sich diese Situation natürlich dann immer mehr zu, was ja auch zu dem, ich sag mal, apokalyptischen Ende für Ferrix oder für diese Leute da auf Ferrix irgendwo führt.
Dann lass mich noch hier kurz einhaken, und zwar alles, was wir euch bisher erzählt haben, so mit dem Punkt mit der Dedra und so, wo wir gerade eben waren, das ist ungefähr der Inhalt von Episode 1 bis einschließlich Episode 6 von der ersten Staffel von Andor. Alles das, was ihr jetzt gehört habt, hat in diesen 6 Folgen stattgefunden.
So grob bisschen hin und her gesprungen, waren vielleicht auch ein paar Versatzstücke schon aus späterem dabei.
Aber weitgehend haben wir uns schon...
Es ist ja auch generell auch sehr dynamisch erzählt. Und was mir gerade noch einfällt, was mir damals auch schon gesagt, was mich immer wieder begeistert und was ich jetzt auch bei Staffel 2 wieder gemerkt habe, dass das diesen... Es hat so einen alten Charme irgendwie. Ja. So, es erinnert dann wirklich so an die... Der Charme der Kleidung, was die da machen, oder der Technik auch, der erinnert halt schon an die alten 3 Star Wars Filme halt, ne?
Es also, ist so nah dran.
Man merkt halt, da ist nicht so dieses, wie bei diesen ersten 3 CGI Star Wars Filmen, wo dann auf einmal hochglanzpolierte, silberne, spitze, aerodynamische Schiffe da angeflogen kommen, was übrigens im Weltall auch keinen Sinn macht, dass die aerodynamisch sind, weil kein Aero. Kurzer Spoiler-Alert, wenn wir noch nicht im Weltraum waren, also Katy Perry und ich, wir wissen, da oben ist kein Aero, also brauchst du keine Aerodynamik. Das gibt's da halt nicht. Also es ist alles immer noch so, wie man sich das als Prequel für die alten 3 Teile vorstellt, oder?
Und das ist so geil, wie es schafft, sich da einzufügen nach all den Jahren, nach all der Zeit. Ne? Es ist, ist schon ein unglaubliches Kunstwerk.
Auch so diese ISB, wie die angezogen sind und wie die so... Die ganze Dynamik, es hat was Altes irgendwo an sich. Ne?
Sie haben es geschafft, das Alte modern zu zeigen, sodass man das gut angucken kann und dass es frisch rüberkommt, aber genau den alten Charme versprüht. Es verliert nichts von seinem alten Glanz. Ja. Es wird nicht entwertet durch einen modernen Blick oder durch eine moderne Kamera da drauf. Ne?
Ja,
noch ganz kurz, wir müssen ja sagen, nachdem dieser Aldani-Raub stattgefunden hat und geglückt ist und die da mit einem wunderschönen Cinematic sozusagen, also wenn sie es geklaut haben, fliegen sie ja mit dem Schiff, während das Auge stattfindet, dieses unglaubliche Himmelsereignis, fliegen sie ja dann weg und klauen alles und alles ist gut. Letztendlich ist es aber dann doch so, dass Cassian ja nochmal durch einen dummen Zufall eigentlich in den Knast kommt. Und zwar ist es so, nachdem der Aldani halt passiert ist.
Darf ich schon mal kurz einklinken? Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt ein dummer Zufall. Also gerade nachdem dieser Heist dann passiert ist, wo ja auch das war nicht auch nicht alles Happy End, da ist ja fast jeder gestorben, der da dabei war. Oder genau. Musste dann getötet werden, sagen wir es mal so. Auch dies. Also es war kein Happy End. Wir sitzen jetzt alle, haben so Partyhütchen auf, nee, und trinken. Jeder bringt mal ein paar Aspar Cola mit oder so. So war es nicht halt. Also das ist auch sehr dramatisch. Die packen das zwar, aber mit sehr hohem Preis.
Mit hohen Preisen, ja. Mit Verlusten und das ist auf jeden Fall nicht
und
schön.
Und durch diesen Heist und den Erfolg dieses Heists wird natürlich die Maßnahmen vom Imperium immer mehr verschärft.
Genau, und zwar es wird quasi an oberster Stelle Name ist mir gerade entglitten, aber ein sehr hoher imperialer Chef kündigt quasi an, dass alle Strafmaße, selbst für die kleinsten Vergehen, jetzt schon super hoch werden.
Ja, es verdoppeln die Strafmaße und so. Was aber auch, was man ja dann merkt, auch den Hintergrund hat, dass das Imperium ja auch so eine gewisse, sie haben ja auch einen gewissen Progress, also sie wollen ja auch vorankommen und große Sachen bauen, so wie Todessteine und sowas. Klar. Und da braucht es ja auch Leute dafür, ne? Und so wirklich viel Freiwillige in der normalen Bevölkerung finden die jetzt nicht unbedingt. Also auch das ist ja immer so ein Thema, wie weit findest du denn Freiwillige, die dir helfen, irgendwas zu machen halt, ne? Und da merkt man dann halt dann auch am Beispiel Cassian, der ja dann, was du eben gesagt hast, Tobi, der ja dann wegen Makulatur verhaftet wird, also gar nichts damit zu tun hat.
Ist nur zur falschen Zeit am falschen Ort.
Ja.
Sonst nichts.
Eigentlich hat er sich auf so einen Karibik-Planet, Mallorca-Planet, oder? So Party am Strand, Mallorca-Planet.
Ist Mallorca-Planet,
Ballermann 6 im Outer Rim.
So ist es.
Und da hat er sich abgesetzt und da wird er dann verhaftet für, einfach nur, weil er da rumgelaufen ist im Endeffekt. Und dann sieht man...
Ja, wollte ein Eis holen und ist unterwegs verhaftet worden.
Sieht man bei so einer Gerichtsszene, die einen halt auch viel an so Diktaturen erinnert, ne? Wo dann einfach nur noch... Pure Willkür, pure drakonische Maßnahmen.
Ich habe die Szene so, als ob ich sie gerade vor einer Sekunde zum ersten Mal gesehen habe, wirklich so genau im Kopf, wie er diesen Richter anguckt und dann sagt, 6 years. Mir ist sogar die Stimmlage noch so voll eingebrannt im Kopf.
Genau.
Und dann wird er dann halt einfach nicht glauben.
Zu so einem Arbeitseinsatz.
Nakina 5 wird er hin.
Genau, wo halt so Arbeits... Arbeitslage, kann man wirklich sagen.
Ziemlicher Wasserplanet zu sein, wo so einzeln wie so große, ich nenne es jetzt mal Bohrinseln, sind nur Produktions-, wie so Bohrinselartig auf dem Wasser. Und da sind die Gefängnisse drin, wo die eingesperrt sind. Er ist halt in Nakina 5, Hochsicherheitsgefängnis ist das. Und da sieht man, und das war was mir so krass, mich so beeindruckt hat an Endor, du siehst da mal, wie die da ihre Gefangenen halten und wie die einfach wie so Viechzeug für die den Todesstern bauen lassen.
Das aber jetzt mal nicht so auf dreckiges Arbeits-Gulag-Lager in Russland, sondern so hochtechnisiertes, steriles,
Prozessmanagement.
Alles Prozessmanagement. Als müssten sie in der perfekten Firma, viele Lean-Manager haben sich da daheim die Hände gerieben, wie sie das gesehen haben. Ah, so könnte man unsere Produktion voranbringen. Wir hatten mal vor etlichen Jahren einen Produktionsleiter bei meiner Firma, der hätte das gefeiert, wenn er das gesehen hätte. Das war genau sein Ding. Output. Genau. Und er sieht dann halt, dass da die Leute nur noch als Arbeitsmaschinen missbraucht werden. Es geht nur noch Arbeiten, Schlafen, in einem komplett sterilen Raum, sterile Anlage, wo auch drakonisch die Leute weggemetzelt werden, sag ich jetzt mal. Da kommt er dann hin, da lernt er dann halt auch so diesen Aspekt des Imperiums kennen, dass die jetzt schon mit brutaler Willkür gegen die normale Bevölkerung im kompletten Universum vorgehen. Ich glaube, das ist so die Hauptüberschrift darüber, ne?
Genau, und was ich halt auch immer wieder krass finde, also jetzt, es geht gar nicht um Rechtsextremismus oder so, oder um Faschisten oder Radikale, aber ich finde immer, wenn du halt, das ist ja auch mit Absicht so inszeniert, die kleineren imperialen Offiziere siehst, ne, auch wie jetzt im ersten Akt von der Staffel 2, du weißt, wenn ich dir jetzt sage, Christoph Waltz, du weißt genau, was ich meine. Diese fiese Art, langsam durch den Raum zu schreiten und dabei diese Andeutungen die ganze Zeit zu kommunizieren. Ne? Mhm. Also ich entspanne mich gerne, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Ich will nur damit sagen, es gelingt ihnen so gut, diese imperialen Personen so gruselig zu machen. Nicht, weil die krasse Blaster haben, nicht, weil die furchtbar schrecklich aussehen, sondern die Art, diese Ekelhaftigkeit, mit der die sprechen, andere
Lieder behandeln. Das ist halt auch die Macht über Leben und Tod, die, ne? Das macht dann genau. Ja, ich kann nichts, ich bin nichts, gib mir eine Uniform, ne?
Ist ja so ein genau das ist es. Und ich finde, sie schaffen es halt immer wieder, was sie gut, sagen wir es mal so, wir müssen ja fairerweise sagen, wir sehen diese Imperialen ja eigentlich auch immer nur so. Wir kriegen sie ja auch nicht anders gezeigt, normalerweise, wenn wir nicht bei Andor wären. Ja. Wo wir doch die Chance haben, ein bisschen hinter diese Fassade zu gucken, weil wir am Ende des Tages wissen, die Leute sind ja, blöd gesagt jetzt ja, wie du und ich, auch nur Menschen, die irgendwo leben und diesen Job haben oder halt gezwungen wurden, das zu machen. So ein bisschen wie bei den Römern früher. Ich jetzt keinen großen Geschichtsvergleich aufmachen, ne? Aber ich meine nur, wenn dein Planet vom Imperium übernommen wird und du bist da jetzt da und die sagen, stirb oder geh halt dahin und putz diese Steine oder was weiß ich, räum das auf, dann machst du das halt. Und in der zweiten Staffel sagt doch der Bosso, der Dings, El Bresso, der sagt doch genau das. An der Stelle musste ich mich entscheiden und der Wille zu überleben war einfach größer.
Um das kurz jetzt noch mit Staffel 1 zu Ende zu bringen, man sieht dann halt, die machen da eine Revolte dann drin, er kann dann fliehen mit Hilfe vom Kino Loy, Andy Serkis, geile Rolle vom Andy Serkis übrigens mal.
Mega.
Wo er auch mal selber ohne CGI-Maske irgendwas machen darf, sieht man mal, sehr guter Schauspieler auf jeden Fall. Auch generell der Cast ist einfach überragend, ne? Brauchen wir nicht drüber reden.
Absolut.
Gelingt die Flucht dann mehr oder weniger aus dem Arbeitslager-Ding, alle können flüchten, mehr oder weniger.
Genau.
Und damit beginnt dann eigentlich so diese...
Der Endspurt.
Und dann halt auch so dieses... Ich glaube, ab da ist dann auch selbst Cassian Andor, der eigentlich vorher mehr so nach seinem eigenen Arsch geguckt hat, sehr bewusst geworden, wir kommen hier nicht mehr... Also man muss was machen.
Genau, wir haben also diese ganze Gefängnisepisode und so weiter und auch den Ausbruch, das ist dann so Episode 7, 8, 10 von der ersten Staffel, nur dann gibt's noch zwei weitere Folgen, nämlich 11, 12, wo dann das Ganze ernst wird und es ist so, wenn sie ausbrechen von Nakina 5, ist das ja eine sehr große Zusammenarbeit, dass das gelingt, ne? Und ich glaube auch da tut er ja auch schon ganz viel für die anderen und merkt, also er sieht ja und spürt und erlebt ja immer mehr, wie schlimm das Imperium wirklich ist, ne? Und sein Widerstand wächst und wächst und die Flucht aus Nakina 5 ist, denke ich, schon so ein ganz krasses Zeichen des Fortschritts in ihm hin zur Rebellion, zu seiner Entscheidung, da mitzumachen.
Ja, und parallel dazu hat man ja dann auch immer wieder das Thema auf seinem Heimatplan, also auf dem Ferrix-Planeten, wo man dann ganz klar merkt, okay, auch da so anhand dieser Stadt, was das Imperium mit den Leuten halt macht, ne? Und dann im Endeffekt verliert er auch alles. Seine Mutter ist dann tot.
Genau. Ganz wichtiger Schlüsselfigur übrigens für die Rebellion.
Ganz wichtiger Punkt. Also auch diese ganze Stadt wird dann irgendwo zum Kriegsgebiet.
Genau, die stirbt ja, er bekommt ja auch Wind davon und beschließt dann ja auch dort hinzugehen. Und das Imperium rechnet natürlich selbstverständlich auch damit, dass er da auftauchen wird und bringt sich auch entsprechend in Stellung. Und dann ist eben auch die Beerdigung von der Marva. Und da wird eine Holonachricht im klassischen Stil sozusagen, nur in sehr groß abgespielt, die sie vorher aufgenommen hat. Und diese Rede, diese sehr berühmte Rede, die sie da hält, die zündet den Funken der Rebellion auf Ferrix komplett an, also löst den Flächenbrand auf, weil Ferrix dann in Aufstand offen gegen das Imperium rebelliert. Ja, das ist natürlich einer der Kernpunkte der Rebellion, des Kernereignisses.
Ja, dabei sieht man dann halt auch, dass das dann ein sehr ungleiches Gewichtsverhältnis ist, ne, wenn man das so sagen darf.
Ja.
Und ab da merkt man dann halt, okay, jetzt ist das Imperium da, wo es ist halt, ne, dann geht's halt los, auf gut Deutsch. Sterben ja auch sehr viele dabei, auch sehr viele Hauptprotagonisten. Das muss man halt auch der Serie lassen. Es sterben schon viele Hauptprotagonisten oder auch Leute, die man irgendwo ins Herz geschlossen hat. Ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber wo man gesagt hat, oh, das ist eine coole Rolle, das ist ein cooler Charakter. Ich sage jetzt bei dem Heist zum Beispiel der Ethel Skeen, gespielt von Evan Moss Baratch, der auch bei The Beer mitgespielt hat. Und das ist ja ein charismatischer Charakter und auch der, also auch solche Charaktere sterben halt dabei. Also auch die Fallhöhe, das ist ja so mein Thema immer, ne? Der geneigte Zuhörer weiß das ja. Die Fallhöhe ist schon hoch und man merkt halt, das ist keine gute Laune-Thematik mehr, die hier passiert. War es ja von vornherein nicht, ne?
Nee, war es von vornherein nicht und was für mich immer so, Ja, Andor geht mir halt auch echt immer unter die Haut. Also emotional nimmt mich das schon sehr mit. Ich sitze da echt oft mit wirklich offenem Mund und merk's nicht, dass er offen ist. Ich bin wirklich
immer so deine Ambivalenz zwischen, du springst auf Tische und aufs Regal und ja, zwischendrin so sitzt du wieder da und weinst, dann springst du wieder auf den Tisch und dann weinst du wieder.
Nein, so, nicht ganz so, ist eher so, die Vorfreude am Anfang ist wirklich so, dass du kaum still sitzen kannst und dann geht's los und dann sinkst du so langsam rein, dann wirst du völlig aufgesogen, dann bist du komplett weg und irgendwann wachst du auf und eine Folge ist rum. So geht's mir immer. Und dann bin ich meistens echt noch ein paar Minuten einfach in so einem Nachhall und denk noch mal drüber nach und bin noch im Ausklang. Wie so ein Läufer, weißt du, der sich langsam ausläuft.
Ja, genau. Und das ist ein sehr guter Übergang. Jetzt müssen wir mal mit Staffel 1 auslaufen. Nochmal
das Abschluss. Wollte ich jetzt auch mal, genau so. Ich wollte mal fragen, Tim, wollen wir eigentlich noch irgendwann Staffel 2 reviewen?
Du hast ja dieses Zitat von Lusen jetzt schon 48 Mal gebracht. Heute bringst du es bitte nicht, weil das sprengt den Rahmen der Sendung.
Wir haben es ja mittlerweile auch aufgenommen, man kann es sich jederzeit wieder anhören.
Genau. Und man merkt dann so, gerade du hast es ja vorhin schon mal ganz gut erklärt, am Ende gibt es halt nochmal diesen Dialog zwischen Lusen und Cassian, wo man dann halt eigentlich merkt, dass der Lusen ihn beseitigen wollte.
Genau, er wollte ihn als Liability beseitigen und dem Endor war das, dem Cassian war das auch irgendwo klar und dann sagt er zu ihm, ey, brauchst dir gar nicht die Mühe zu machen, ich steig bei euch voll ein, Hand raus, Handschlag.
Ja, also man merkt dann so
das ist noch nicht die 100%, da sind wir bei 90%. Cassian ist ein Vollblut-Rebell, aber es sind noch nicht die 100%, da trägt Staffel 2, glaube ich, auch noch ein bisschen was im ersten.
Ja, genau. Also es ist, man merkt aber dann, okay, sein Story-Arc geht jetzt dahin, er wird nicht von Lucien getötet, sondern arbeitet jetzt erstmal mit denen zusammen. So, die ganzen anderen Protagonisten, viele, wie wir ja schon gesagt haben, sind tot, beziehungsweise die Dedra und der Cyril Khan, ich nenne immer gerne der Dulli-Offizier.
Genau, unser Dulli.
Finden dann sogar zusammen, mehr oder weniger, nachdem diese Mini-Rebellion auf dem Planet da stattgefunden hat.
Genau, aber man muss vielleicht, weil du gerade auf die beiden eingehst, nochmal so ein bisschen den State of Mind von den beiden ansprechen. Also, die Dedra Miro ist ja gerade dabei, dann so also sozusagen von der Episode 4 an, bei Staffel 1 bis zur 12, jagt die ganze Zeit Rebellen. Das ist so ihr Ding. Sie will sich da beweisen, sie will irgendwie den Sektor unter ihrer Kontrolle wissen oder zumindest diese gewissen Regionen. Und der Cyril Khan hat ja nicht nur eine gute Zeit. Erst glaubt ihm keiner bei seiner alten Arbeitsstelle, dann geht er da weg, muss bei Mama wieder zu Hause einziehen, wird von seiner Mutter, die eine absolut starke Persönlichkeit hat, total erniedrigt.
Das finde ich auch den dümmsten Story-Arc von allen. Entschuldigung, dass ich das jetzt schon sagen muss, gehen wir nachher nochmal drauf ein.
Also sie geben ihm sehr viel Screentime für Sachen, wo man sagt, naja gut, hätte man auch woanders reinstecken können, aber...
Ja, in Kohle sagen.
Sozusagen diese verlorene Seele, diese Cyril, der ist dann bei seiner Mama und ich fand das irgendwie so krass zu sehen, der sitzt da am Frühstückstisch und die Mama kommt halt und stellt ihm Kindermüsli hin. Weißt du, so das Samstagmorgens früher, du futterst dein Müsli zu Hause, bist irgendwie, keine Ahnung, 12 bei den Eltern. Er wird quasi auf diesen Status zurückversetzt und von seiner Mutter auch die ganze Zeit noch erniedrigt. Also er ist wirklich vor sich selbst am Ende eigentlich gar nichts mehr wert. Und nur über Zwang seiner Mutter und über Beziehungen kommt er dann in so einem imperialen, wie heißt das nochmal, Archiv-Dingsbums unter. Also nee,
Datenauswertung.
Datenauswertung, genau. Und kriegt da eigentlich so einen Job, dass er Treibstoffvorräte kontrolliert und steigert sich da aber rein und greift den Strohhalm, dass er da dann doch nochmal irgendwas erreichen kann und irgendwann vielleicht mal was zu sagen hat. Also nur, dass ihr wisst, wo die Leute so am Ende der Staffel stehen, was deren mentaler Zustand ist und was die erreicht haben von ihren Zielen.
Und jetzt wollen wir Hardcut und switchen zu Staffel 2. Wo geht's weiter?
Oh, fuck.
Yeah. Oder fangen wir mal so an. Die Erwartungshaltung von uns beiden waren ja schon jetzt sehr hoch für Staffel 2.
Riesig hoch.
Ich hatte auch, und das habe ich schon mehrfach geäußert, auch gerade in den Gesprächen mit dir, Tobi, die Angst ist da natürlich auch immer, jetzt verkacken sie es. Jetzt haben sie da sowas Geiles aufgebaut und jetzt kommen da wieder irgendwelche Leute, die dann sagen, da ist ganz viel Geld zu holen, wenn wir da noch ein bisschen mehr Zuschauer rechts und links des Wegesrandes abholen können. Baut da nochmal irgendwelche Tiere ein, die man besser als Stofftiere verkaufen kann oder sonst irgendwas. Genau. Das haben sie bis jetzt zum Glück nicht gemacht. Also jetzt, nach den ersten 3 Folgen muss ich sagen, es hat seine Stärken und Schwächen, da gehen wir jetzt auch gleich drauf ein, aber bis jetzt ist es noch
Eis,
bis jetzt ist es noch im Sing-Sang.
Dünnes Eis, ja.
Ja, es,
nein, ich meine,
es gab ja zwischendrin auf alle Fälle Sachen, die man sich locker jetzt sparen können.
Man glaubt es nicht, aber auch ich habe was zu kritisieren.
Ja. Kritik ist da ja hart ausgedrückt jetzt. Also
wenn wir Kritik bei Andor üben, dann bewegen wir uns auf einem extremst hohen Niveau.
Also es geht jetzt weiter. Wir haben jetzt so Ihr habt es ja mitgekriegt, wir haben jetzt nicht jeden einzelnen Charakter da nochmal genau aufgeklustert, was mit dem passiert. Ihr habt jetzt so ein Gefühl genau. davon. Ein Teil dieser ganzen Crew von Ferrix, die Bix und zwei, drei Freunde von ihm, ich weiß jetzt die Namen nicht genau, sind auch mit ihm, oder sind mehr oder weniger auch geflohen von Ferrix. Und jetzt ist ein Jahr später...
Das sind der Brasso und der Willman Park.
Genau. Jetzt ist ein Jahr später, quasi hat sich von jedem so die das hat sich schon ein bisschen verteilt im Universum, nenne ich es jetzt mal. Ne?
Genau, wichtig ist, weil du es gerade gesagt hast, zeitliche Verortung. Ne? Wir sind ein Jahr gesprungen zwischen der Episode 12 Andor Season 1 zur ersten Folge Andor Season 2. Es vergeht ein Jahr. Und zwar kriegt ihr auch in jeder Folge am Anfang, bei jedem Akt am Anfang zu sehen, 4 Jahre BBY, Before Battle of Yavin, ne? Bevor die Schlacht um den Todesstern stattfindet. Und so wird es jetzt auch Woche für Woche weitergehen. Wir kriegen immer ein Jahr Abstand dazwischen.
Genau.
Haben wir immer.
Genau. Und jetzt sieht man quasi, es geht weiter. Und eigentlich auch gleich, muss ich sagen, mit dem Highlight für mich von den drei, doch schon das Highlight von den neuen drei Folgen, Cassian, Cloud und TIE Fighter.
Ich bin jetzt so
Denk an das Thema Detailtiefe, Tobias.
Ich bin gerade so bei 9,5 von 10 Explosionsradius oder Explosionsgrad Gefährlichkeit, weil ich laufe gerade echt heiß. Also mein
Thermometer wir haben ja vorhin drüber gesprochen, dass du vielleicht nicht jede Szene einzeln beschreiben solltest. Sonst sitzen wir noch ungefähr 14 Stunden hier.
Genau, das mache ich auch nicht. Hatte ich auch nicht vor, muss ich ehrlich gestehen. Aber was ich sagen muss, ist die Vorfreude, die nur wenn der Vorspann gelaufen ist, das kurze Recap durch ist und dann die erste neue Szene kommt, da ist schon wirklich echt, da kannst du keinen Fingernägel mehr kauen, da bist du nur noch zitternd auf der Couch mit Vorfreude gesessen und dann machen die sowas Geiles. Du siehst Cassian in einer imperialen Pilotenuniform an irgendeinem imperialen Stützpunkt innen drin stehen und denkst dir, what the hell, was macht der da, was ist da los? Und ich gehe jetzt nicht zu tief drauf ein, ihr habt es ja dann vielleicht auch gerade gesehen und wisst genau, was da passiert. Auf jeden Fall finde ich es cool, er hat da bei den Imperialen quasi jemand Neues angeworben, der ihm halt eben ermöglicht, an einen TIE Fighter-Prototypen zu kommen, den er stehlen soll. Und er ist als Testpilot da getarnt unterwegs. Das ist so das, wie es reinstartet. Und Tim, jetzt werfe ich das Laserschwert wieder zu dir zurück. Und erzähl mal, was passiert, als der dann in diesen TIE Fighter steigt.
Also man muss ja sagen, wie gesagt, der schmuggelt sich da als Testpilot rein. Er kriegt auch nicht viel mit und er hält sich mit der jungen Frau. Auch geiler Dialog auf jeden Fall. Steigt in diesen TIE Fighter-Prototyp, soll den da aus diesem Hangar klauen. Und es hat auch bis jetzt noch keiner gemerkt. Also
alles verläuft super bis dahin.
Ist auch mal smooth. Muss sagen, fand ich auch mal ganz gut, dass das hat mich immer so beim Todesstern auch immer so ein bisschen verwirrt. Warum haben die da drin überall hunderte von Wachen stehen? Weißt du, also mit was rechnen die? Da stehen jetzt mal keine hunderte von Wachen drin. Und der steigt dann in diesen TIE Fighter ein, merkt dann relativ schnell, und das fand ich auch mal ganz geil. Alter, wie fliegt man das Ding überhaupt? Ja, so ganz neue Technologie. Du siehst schon, der weiß gar nicht, wie kriege ich denn den Sitz überhaupt hochgeklappt hier? Was ist denn hier los? Also er ist sichtlich überfordert mit der Situation.
Komplett am Arsch,
ja. Was ich aber auch mal gut finde, ne? Also
genau. Mal nicht den Helden zeigen, der immer alles hinkriegt, sondern mal so ganz naheliegendes Problem. Das ist ein Prototyp, die haben die Steuerung aufgewertet, aber die kennt halt keiner. Ja. Und nein, da liegt kein Papierhandbuch auf dem Bordpult oder so.
iPad. Und dann geht halt, also ist schon mal mit einem Mega-Action oder geil gemachter Action, entkommt er mit diesem TIE Fighter von diesem Ding.
Ja, nachdem er mit dem Ding kreuz und quer wie ein Ping-Pong-Ball durch den Hangar gekracht
und alles zerschossen hat, aus Versehen.
Und dann zufällig rausfindet, dass dieser Prototyp-TIE Fighter eine besondere Waffe hat, so eine krasse Energiewaffe, mit der ballert er dann die Hangartür in Schutt und Asche und fliegt da durch.
Aber auch da muss man sagen, da hat auch ein bisschen Angst, es ist zu keinem Zeit, wenn das irgendwie ins Lustige gezogen. Man merkt halt, alle Scheiße, ich kann das Ding nicht fliegen. Ich komme hier mit der Technik nicht klar. Es ist aber nicht so, dass dann die Leute, dass er so das ins Lächerliche oder dass irgendjemand das ins Lächerliche
zieht. Nee, also ihm im Cockpit merkst du an, für ihn ist das gerade richtig scheiße, das könnte sein Ende sein. Aber du als Zuschauer hast halt natürlich diesen Humor mit dabei.
Genau, aber es wird nicht mit irgendwelchen lustigen Sprüchen humorisiert, auf jeden Fall.
Genau, nur er also versucht dann ernsthafter zu entkommen und schafft das auch. Genau, aber für uns als Zuschauer ist es halt einfach ein bombastisches Action-Spektakel am Anfang.
Und
Also
das war
bombastisch ist vielleicht ein bisschen so krass
gesagt, auch aber. für mich so der Peak gleich am Anfang. Das ist ja so in den ersten, ich sag mal grob geschätzt, 20 Minuten, wo das passiert. Und das war schon für mich, da habe ich gedacht, alles klar, wir sind daheim. Hier, das geht genau in dem Tempo, in dem Thema weiter, wie ich es mir gewünscht habe.
Genau, weil wir mit einem sehr hohen Pace
Ja,
rausgelaufen
das
sind
Pace
auf
war
der
super.
Einser und in die Zweier rein.
Man hat halt sehr stark gemerkt, am Ende der ersten Staffel, hier passiert jetzt was, hier geht's jetzt voran. So diese ganze, wir wissen jetzt, wer ist hier was, wer sind die Bösen, wer sind die Guten, wer macht hier was. Und es geht jetzt nahtlos weiter. Und
Genau,
dann.
und dann ist es so, aus einem, also das ist so ein Kritikpunkt, den ich als erstes habe, sie nehmen dann ganz schnell das Tempo raus. Also es ist
Ja,
so
genau.
wie, es ist keine Vollbremsung, aber es ist so ein ganz schnelles Geschwindigkeitsreduzieren und du machst dann am Ende wie so eine Art weiche Handlung in ruhigere Gefilde. Und da haben wir, Tim und ich, uns ein bisschen gefragt, so ja, jetzt wo wir gerade so einen geilen Pace haben, jetzt wo wir gerade on fire sind, muss das jetzt sein? Warum muss denn das jetzt langsamer werden? Welche
Also
Erzählung
die
braucht
hauen
jetzt einen
halt
langsameren Speed?
volles Rohr die Handbremse rein, ne? Also nach der Szene,
Ja,
wo er dann
also
damit entkommt, da habe ich gesagt, also wenn es so weitergeht, und ich hatte ja vorher nochmal den Trailer geguckt, bevor ich das angefangen habe die Woche, und auch der
ja.
Trailer suggeriert einem ja auch, dass das viel mehr Action, viel mehr
Auf jeden
Spannung,
Fall.
viel mehr, also ich will jetzt ja nicht
Was?
unbedingt keine riesen Action da haben, ne? Da
Nee,
kann
nee,
ich auch
sowas meine.
die CGI Star Wars Filme gucken, aber so, dass da mehr passiert jetzt, dass es halt mal
Genau.
vorangeht, ne?
Nur wegen Handbremse und weil ich ja eher was Konträres gesagt habe, weil ich meinte, ist klar, wenn du den Cut siehst, der fliegt aus dem Hangar, super viel Action und Geballer und dann wird es ja auf jeden Fall komplett ruhig. Da ist die Handbremse, aber auf die 3 Folgen gesehen, meinte ich jetzt, ist es
Ja.
eher so, als ob wir so langsam weich reinlanden nach diesem fulminanten Kurzstart, Kickstart und dann aber uns erstmal doch sehr langsam wieder bewegen und wieder vertraut machen mit, was macht denn Mon Mothma eigentlich gerade? Was machen denn vielleicht so die Rebellengruppen auch? Allerdings geben sie uns gar nicht so viel Zwischenzeit, bis Cassian dann auf einem ja, Dschungelmond landet.
So ein bisschen, hat mich
Hat
so ein bisschen an
man schon mal gehört?
Inka-Pyramiden auch im Hintergrund erinnert, oder?
Genau.
So ein bisschen
Also
was.
Yavin 4 taucht da auf. Also ja, machen wir den Spaß mal beiseite. Der landet dann auf Yavin 4, weil er sich da mit einem Rebellenverbündeten treffen soll, dem er diesen Prototyp übergeben soll. Dann soll er abhauen und der Typ liefert das Ding irgendwo weiterhin. Allerdings kommt er da an, steigt am verabredeten Standpunkt aus. Den Standort kennt er auch, weil er da nämlich gerade erst vor 2 Tagen losgeflogen ist. Also der weiß genau, wo er hin will, der kennt den Ort, fliegt dahin und plötzlich ist sein Kumpel nicht mehr da und er hört plötzlich eine Stimme: Hey, 15 Blaster
Eine,
sind hier.
zehn Stimmen.
Aber er hört erst nur eine,
Ja,
es sind
ja.
15 Blaster auf dich gerichtet, ne? Und dann kommen so ein paar Typis aus dem Unterholz raus und nehmen ihn halt
Das
gefangen.
ist für mich safe der größte Kritikpunkt.
Ja, da gehe ich komplett mit, denn wir kürzen es für euch ab, wir kürzen es einfach für euch ab. Und zwar, es stellt sich raus, dass das auch Rebellen sind.
Das sind keine
Und
Rebellen,
also ja, sind
glaube
keine
ich.
Rebellen. Das ist nee, das ist die, es ist die Maya Pay Brigade.
Was auch immer das sein soll.
Ja, das ist auch eine zersplitterte Rebellengruppe letztendlich. Deswegen habe ich
Ja,
Rebellen
aber
gesagt. Also
was
das
ich.
ist im Prinzip Teile von der
Ist
Brigade
eigentlich eine
sind.
Vollidiotentruppe, wenn man es genau
Es
nimmt.
sind auch Dullis.
Ja.
Und
Ja, aber es
das.
nimmt auch so die. Also ich finde diese ganzen Szenen mit denen. Also der kommt dann dahin, das sind dann lauter bewaffnete
Genau,
Leute,
also
wurden jetzt
noch mal
genau.
kurz, warum nehmen die den überhaupt gefangen? Weil er eine imperiale Klamotten anhat und mit einem TIE Fighter ankommt und die halt glauben, er ist wirklich ein imperialer Pilot.
Ja.
Auch wenn er das Gegenteil beteuert.
Was man
Sie
ja
glauben
leicht
ihm
kann.
nicht.
Und dann, also es ist auch so, ich finde, das normal hat es ja eine sehr ruhige Unterhaltungsstruktur. Und dann hast du da diese Truppe, die alle kreuz und quer reden und zwei Fraktionen bilden und bla 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 bla. Und ich denke mir, was ist denn hier los? Also das muss ich wirklich sagen, das hat mich so aus der Immersion rausgenommen, weil es auch
Ja.
so nicht ernstzunehmend ist, was die da machen halt, ne? Und so.
Ich sag mal, die Leistung von Endor an der Stelle ist tatsächlich schwächer als gewohnt. Warum? Weil du hast halt so zwei Hähne da, die sozusagen darum kämpfen, wer jetzt das Sagen in der Gruppe hat. Und die beide, Ja, werden halt jetzt nicht als die hellsten Birnen auch so dargestellt. Ich weiß nicht, ob man die so
Das ist
zeigen müsste, wie sie gezeigt
eine
wurden.
reine Vollidiotentruppe. Da ist jeder ein Vollidiot
Genau.
dabei. Das sind ja so
Es war, ist
15 Leute
wirklich
oder
so.
20, keine Ahnung. Die sind ja
Ja, das ist vielleicht auch
alle
nicht so
rotzedumm, oder?
unrealistisch. Also sage ich mal, dass da jetzt wirklich nur irgendwie so die absoluten Voll. Also im Prinzip ist auch von denen der Bruder von dem einen, der da wohl so ein bisschen das Sagen hatte, der ist halt weggeflogen, um was irgendwem zu helfen. Und sie wissen nicht, ob der abgehauen ist oder wiederkommt. Und eine andere Anführerin oder Person, die Sagen hatte, haben sie auch verloren. Und deswegen sind die jetzt führerlos und können sich nicht einigen. Zu Ungunsten von Cassian
Ja, die nimmt den halt gefangen. Aber ich glaube, mit diesem Story-Arc sollte man gar nicht so weiter
letztendlich.
verfolgen, weil ich glaube, der trägt einfach, also ich weiß nicht, ob sie vielleicht später nochmal irgendwie darauf zurückkommen, aber aktuell in den ersten drei Folgen trägt der 0,0 zu irgendwas bei. Man sieht halt, okay, der Cassian ist da mal eine Zeit lang festgesetzt, die bekriegen sich dann beide, so, bilden sich so zwei Lager in dem Dschungel, die bekriegen sich, dann kommen noch irgendwelche Monster zwischendrin.
Wir können es ja sagen, wir hatten beide so den Eindruck, dass die ganze Szenerie nur dafür da war, damit Andor halt, damit Cassian einmal auf Yavin 4 war.
Ja.
So. Und dass das irgendwie so der Gag sein sollte, er war da. Aber ich finde, vorher sieht man so eine Szene, wo er noch im Weltraum ist, ne? Und dann versucht er erstmal Kontakt aufzunehmen, aber er kennt die Steuerung von dem TIE Fighter nicht. Und das ist total geil. Dann MacGyver darum. Also weißt du, der hat den geklaut, ist dann im Weltall, dann guckt er sich drin um und sagt so, ja, wie funke ich hier mit den Leuten, mit meinen Leuten? Ich weiß es nicht. Okay, was macht er? Holt einen kleinen Schraubendreher raus, fängt an, die Verkleidung innen abzuschrauben. Ich dachte, ich sehe nicht recht, ne? Von diesen Prototypen. Dann robbt er die ganzen Kabel aus der Wand, fängt an zu MacGyvern, ja, und irgendwie, ne, und so weiter. Aber dann, das Schiff springt dann nochmal wild rum, weil er die falschen Kabel verbindet. Da muss ich sagen, hatte ich ehrlich gesagt so ein bisschen Kritik auch, wo ich mir dachte, würde jetzt jemand, der so viel sein Leben eingesetzt hat, um so einen Jäger zu stehlen, wirklich mitten in der Schwerelosigkeit, ohne Essen, ohne Trinken, ohne Toilette, wo der da gefangen ist eigentlich, ne, und noch nicht am Ziel ist, einfach anfangen, einen ihm unbekannten Prototypen die Kabel aus der Wand zu reißen? Nee, komm.
Ja, fand ich auch ein bisschen.
Also das war ein
Auch
bisschen
da
drüber.
haben sie, was ich auf jeden Fall gesagt habe, mit diesem Humor-Ding,
Ein
da
bisschen
haben sie
drüber,
auch
ja.
versucht, so ein bisschen Humor reinzubringen, wo ich gesagt habe, das, gerade auch
Da war er unnötig.
mit dieser Volldeppentruppe da, das hat's überhaupt, also das hat auch so das Gefühl für diese Folgeserie für mich überhaupt nicht getroffen, fand ich. Es war jetzt nicht schlimm, um Gottes Willen, da haben wir schon
Nee,
sehr, sehr viel Schlimmeres erlebt,
also,
aber es war, für mich war es so ein bisschen Wasting. Da hätte man
genau, also,
cooleren
ja.
Content zeigen können, ne?
Ihr werdet nicht kotzen, wenn ihr die Szene seht. Auf keinen Fall. Ihr werdet euch auch nicht aufstehen und zum Kühlschrank gehen oder so. Das glaube ich jetzt nicht. Aber es ist halt echt kein Highlight an der Serie und wir hatten halt das
Wie
Gefühl, es
schön du
geht
immer wieder
irgendwie.
solche bösen Begriffe wie Kotzen mittlerweile mit einwirfst, was du früher nie gemacht hast. Finde ich
Ja,
gut, dass
ich muss wieder anfangen, meine normale,
so viel schlechten
eloquente
Einwurf.
Sprache zu sprechen. Du musst
Einfluss.
aufhören, mich hier niveautechnisch zum
Ah,
Imperium
bitte,
zu führen.
bitte, Niveau. Niveau ist keine Handcreme, mein Freund. Nee, also es
Niveau ist
ist.
keine Handcreme.
Ja.
Meine Güte.
Es ist wirklich so,
Ja. Also wir
dass
haben
dieser
gesagt,
Story-Arc wirklich sehr sinnlos war. Also das muss man schon mal sagen halt, ne?
wenn wir schon nur noch so wenig Endor in unserem Leben bekommen, dann wollen wir, dass jede Minute gut genutzt wird. Und wir fanden halt beide, dass an der Stelle wir auch was anderes hätten sehen können in der Zeit.
Genauso, dann können wir das auch gleich abhaken. Das ist halt eine chronologische Reihenfolge, ne? Das hat man ja vorher gesagt, dass wir das so ein bisschen en bloc machen wollen.
Genau.
Genauso, wenn wir jetzt bei Tiefpunkt sind, dann gehen wir wieder zu Höhepunkten. Auch die Messi dann halt, dass der Cyril Crean und die Detra wohl, also das kommt
Wir sind
erst
jetzt
über mehrere, also kommt in jeder Episode, kommt da
so.
so ein bisschen Versatzstück von, ich fasse jetzt mal zusammen,
Genau.
dass die wohl ein Paar sind und jetzt auch zusammenleben, was ich total wirrt fand, weil sie ist halt tausendmal härter als er. Er ist ja wirklich so eine Oberlachnummer, so auch innerhalb der Beziehung zu seiner Mutter und allem drum dran. Also auch das hätten wir von
Ja.
meiner Seite aus komplett weglassen können, ne? Und dann sieht man auch wirklich,
Ja, du fragst dich halt so ein bisschen, was könnte die Motivation sein,
Die
dass die uns das
Motivation.
zeigen? Ne? Also was wollen die uns als Zuschauer mit ihm sagen? So, ne?
Ja,
Wofür steht
da
er
kommt's dann auch zu
offen?
Szenen später, wo sie wohnen dann zusammen und die Mama kommt, die Mutter von ihm, die eh total skurril ist, kommt dann da zu Besuch und da habe ich mich auch gefragt, okay, man kann ja mal so das Leben hinter den Kulissen, also dass auch böse ISB-Mitarbeiter ein Privatleben haben, hatte ich jetzt vorher auch schon gedacht. Aber das, ja.
Ja, also da bringe ich noch mal ein bisschen einen positiveren Lichtschein drauf. Genau, hatten wir ja auch schon mal besprochen. Und zwar ist es so, eigentlich kann man sagen, man hätte diese private Liebesgeschichte und auch dieses Essen, Kaffeekränzchen mit der Mutter weglassen können und andere coole Sachen dafür zeigen
Ja,
können. Zum Beispiel
definitiv.
Intrigen in Coruscant zwischen den Senatoren, whatnot. Aber was ich wiederum gut daran fand und was mir gefallen hat, und ich habe es auch gern angeguckt, als es lief, war, dass wir die ganzen imperialen Offiziere nur während ihrer Berufszeit normalerweise kennen und auch nur in ihrem Beruf erleben. Und das, die machen ja echt schlimme Dinge. Und dass wir hier mal die Gelegenheit bekommen haben, zu sehen, wie die in ihrem privaten Umfeld sind, weil es sind auch nur Menschen, die halt eben Bedürfnisse haben, die aufs Klo müssen, essen müssen, die auch irgendwo Liebe oder Zuneigung ja, oder sowas haben wollen. Und ich will ja nur den Punkt machen schnell. Ich find's halt cool, dass hier zumindest mal für einen kurzen Moment wir ein bisschen hinter die übliche Kulisse gucken dürfen. Auch wenn ich das vielleicht in einer anderen Serie, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, auch untergebracht hätte, wäre gut gewesen und bei Andor nicht unbedingt, aber dass es da war und dass man mal so reingucken durfte, fand ich ziemlich cool. Also diese Frau, die für die Tod etlicher Menschen verantwortlich ist und auch noch sein wird, dass die dann da zu Hause sitzt und auch so Sachen machen muss, wie mit ihrer Schwiegermutter zu dealen. Also ich will es nicht überbewerten, aber ich finde schon, dass das was sehr Spezielles ist und Seltenes ist.
Also mich hat es halt immer wieder rausgeholt. Also du hast jetzt ja, da nochmal einen Bogen zu schlagen, man hat jetzt einmal so diese Storyline vom Cassian, der da mit dem TIE Fighter versucht, da zur Rande zu kommen. Yes. Der will sich ja mit seinen Freunden, Bix und den anderen beiden, ich weiß nicht, wie der Planet heißt, so ein Kornplanet.
Minarau,
treffen. Also eigentlich soll er den TIE Fighter abgeben und soll sich dann mit denen da wieder treffen. Dann hast du diese Storyline auf diesem Kornernteplaneten, auf die wir jetzt gleich eingehen. Hast genau. Einmal die Hochzeit von dem...
Genau, da müssen wir vielleicht...
Ja, ich will es nur mal kurz, dass man mal so die 3-4 Lines sieht, die da parallel laufen. Die Hochzeit genau. Von der Tochter von Mon Mothma.
Ja.
Mit dem Sohn von, ich weiß nicht genau, wie er heißt, der halt ja so ein Mafia-Boss eigentlich darstellen soll aus dieser Welt. Mit dem sie, diese Ehe ist ja so eine Zwangsehe, mehr oder weniger, so ein Stück weit. Kulturelle Zwangsehe, Stil, damit da Gelder fließen können. Und er ihnen hilft, auch so das eine oder andere zu vertuschen. Sehr komplexe Sache. Ist auch schwierig, das jetzt alles aufzudröseln, glaube ich, innerhalb dieser nächsten halben Stunde. Das ist so eine Line. Und du hast quasi Cassian, die Kollegen auf dem Getreideplaneten. Und diese Line, die alle sehr spannend sind irgendwo in sich, obwohl es auch langweilige Versatzstücke gibt. Und das gipfelt eigentlich so alles ineinander. Und dann hast du zwischendrin diese bescheuerte, wir essen mit der Oma Kuchen, Mama Kuchenzähne. Das, Tobi, das ist ja das, was mich dann da rausgezogen hat. Du hast so drei Geschichten, die sich immer weiterentwickeln, so drei, wo es immer mehr zum Höhepunkt gipfelt. Und dann sitzen die da. Und die Deodra tut ihrem Schwiegermutter in Spee, Detra, Entschuldigung, ihre Schwiegermutter in Spee zurechtweisen, wie sie sich beim Kaffee zu verhalten hat. Wo ich denke, Alter, ja, das, wie du sagst, mal schön, auch mal abseits des Wegesrandes zu sehen, dass da auch beim Imperium Leute wohl Kaffee und Kuchen essen. Aber es hat mich immer wieder aus dieser Story rausgezogen. Das fand ich schon, also, jetzt nicht ultra negativ, aber es waren schon immer so Momente, wo ich da...
Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Wo bringt denn das die Story oder was bringt denn das jetzt voran? Weil das Charakterbuilding hat es für mich nicht vorangebracht. Also alle drei Charaktere waren dann danach genauso, wie sie vorher waren.
Du lernst halt nur, dass sie facettenreicher sind. Aber natürlich lernst du nicht alle Facetten von ihnen kennen. Aber das Bild wird schon ein kleines bisschen ausgeweitet. Also für mich waren sie schon ein bisschen erweitert, die Charaktere. Aber auch teilweise nur bestätigt. Weil der Cyril zeigt ja einfach eben nur, dass er sich nicht durchsetzen kann und eine starke Frau an seiner Seite braucht, die ihn da mal rausholt aus diesem ewigen Niederknien.
Ist ja trotzdem eine Pfeife, liegt dann da auf dem Bett und heult. Also
ja, aber andererseits kann man ja auch darin sehen, also viel über seinen Charakter lernen, ne? Oder viel über seine Person lernen dadurch, ja. Wo er gerade ist. Aber wie gesagt, Cyril ist jetzt ja nicht unbedingt der Hauptcharakter, deswegen wollen wir nicht zu viel Zeit auf ihn jetzt speziell.
Bin ich eigentlich der Einzige, der bei Cyril immer an Cyrils Nier denken muss?
Ja, ich auch, aber den kennt heute keiner mehr. Die Raccoons, oder?
Die Raccoons, ja.
Cyrils natürlich.
Das war okay, auch der Böse, glaube ich, oder?
Alle da draußen, einmal die Hände hoch. Wer kennt noch die Raccoons?
Genau. Nee, dann lass uns auf die spannenderen Arcs eingehen, Richtung...
Ich wollte was ergänzen zu der Hochzeit noch kurz. Also du hast ja die verschiedenen
Arcs... Lass uns die Hochzeit, glaube ich, ein bisschen ans Ende stellen. Weil
ich will die gar nicht
damit
in der Tiefe.
Endet es ja auch ein bisschen.
Ich will nur noch mal einen Satz dazu sagen. Warum gibt es denn diese Hochzeit überhaupt? Weil sie sich das Geld unbedingt leihen musste, sonst hätte sie ein Riesenproblem gehabt. Und da gibt es halt eben diesen reichen Bankier, Davos Skaldon. Das ist ein bisschen schwierig, der Name.
Die haben auch alle so bescheuerte Namen.
Genau, und der macht mit ihr halt dann diesen Deal. Jetzt ist es aber so, jetzt könnte man ja sagen, man kennt doch die Senatorin, man weiß doch, wie die drauf ist. Warum tut die jetzt ausgerechnet ihre Tochter dem Typ geben? Das ist jetzt aber so, dass das kulturell in der in ihrer Gesellschaft nicht unüblich ist, auch dass die ja Personen so verheiratet werden. Das ist halt nicht unüblich. Die Mon Mothma selbst hat mit 50 geheiratet
Ja,
und mit 16
ist normaler Vorgang in ihre.
Genau, und ist kulturell gerechtfertigt, wird also auch nicht irgendwie, es ist traditionell und nichts Ungewöhnliches.
Bisschen
Genau, nur noch mal
wird.
das dazu.
Genau. Und das wird so in der ersten Staffel halt noch verarbeitet. Sie geht dann mit dem Schulterschluss mit dem Davos Gulden ein, um einfach, ja, wie soll ich sagen, diese ganzen Machenschaften im Hintergrund besser am Laufen zu halten. Und der ist ja auch offensichtlich halt auch ein Krimineller halt, ne? Er wird so dargestellt. Dabei muss man ja sagen, diese ganze Thematik kommt ja mit ihrem ehemaligen Jugendfreund, ne, wenn man es so richtig versteht, mit dem Tai Kolmar zustande,
Ja.
der ihr ja da auch schon hilft.
Also die Verknüpfung,
Genau,
ne?
Tai
Ja,
Kolmar wird ja
stimmt.
da als eingeführt, als ihr Jugendfreund und auch ihr Ehemann ist jetzt kein Fan von ihm, dass der da wieder irgendwo mit auftaucht. Und der Tai Kolmar ist so ein bisschen, man merkt, er hat so ein bisschen mehr als vielleicht eine freundschaftliche Intention da dahinter mit
Ja.
ihr und versucht ihr da zu helfen. Aber man merkt gleich,
Übrigens, er selber ist auch Banker, ne? Der hat bei der
ja.
Bank of Colmar gearbeitet, auf Chandrila eben
Ja,
auch.
er ist ja auch der ihr sagt, hier, pass auf, die Konten werden überwacht, da ist irgendwo ein Gap von 400.000 Credits oder was, die forschen danach, wo das Geld abgeblieben ist. Also er hilft ihr ja da auch so ein bisschen, dass sie überhaupt merkt, oh
Genau.
Scheiße, die kommen mir hier auf die Schliche, dass sie halt Gelder abzwackt,
Genau.
vom
Und ja.
Familienvermögen, um das
Und
irgendwo in die Rebellion einfließen zu lassen, ne?
genau. Und die beiden sind halt schon alte Schulfreunde. Die kennen sich wirklich, also way
Ja.
back.
Und irgendwie hatte ich auch so mit so einem Nebensatz irgendwo mitbekommen, dass er wohl auch so mal im Gespräch war für mit 15 mit ihr verheiratet zu werden. So irgendwas war da mal, ne? Also ganz grob gesagt. Und man merkt auch, dass er, wie gesagt, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt der, ich bin hier brennend Feuer, Flamme für die Rebellion ist, sondern eigentlich mehr Feuer und Flamme für sie ist. Und ihr da versucht zu helfen, aber nicht unbedingt aus Rebellionsgründen, würde ich jetzt mal so sagen, oder? Kann man das so sagen?
Ja, ist ein bisschen anders. Also ich meine, wenn wir mal gucken, warum wird Tay Colmar sauer? Oder er macht ja erst mit und dann ist er aber irgendwie
Wir reden ja noch
enttäuscht.
so, das ist ja noch so erste Staffel, wo die da so
Ach so,
anfangen. Also so mal
genau,
so
ja.
die Charakterbildung. So am Anfang merkt man ja, okay, der will ihr helfen, aber man merkt immer so ein bisschen unerschwellig,
Also er ist
ah,
ja sehr verbunden
ja.
und natürlich will er wahrscheinlich auch, dass für ihn was bei rausspringt. Er ist ein Banker. Hey, er ist daran interessiert, sein Geldkapital zu vermehren. Das ist sein Beruf. Klar hat er Interessen mitzuverdienen, ja. Und
Ja,
nicht zu verlieren vor
ich glaube
allem.
eher, dass es auch so um sie geht. Also er sieht da auch nochmal so.
Also ich glaube, aus Freundschaft und liebevoller Zuneigung, sage ich jetzt mal,
Ich glaube schon,
ist
dass der, ich
es.
dachte jetzt mal, wie man es hier auf dem Ort sagt, ich glaube schon, dass der Bock auf die hat.
Der hat Bock auf die, aber er weiß natürlich auch, dass sie da schon den Perrin hat und so. Und der
Ja,
Perrin
aber.
hält ihn ja für einen Schwächling und
Ja.
Idioten. Und also ich sag mal,
Hat er
sein
nicht ganz
Platz ist
Unrecht.
einfach nicht da, wo er sein müsste, um wirklich eine Frau wie sie ja, erreichen zu können. Ne? Da sind die schon klar abgesteckt. Und er leidet darunter einerseits, dass er da vielleicht nicht weitergehen kann, aber eben auch darunter, dass ein sehr High-Risk, High-Reward-Geschäft eingeht. Und naja.
Und man sieht ja auch, dass der Lusen, der ja da immer im Hintergrund ist, und dass die Mothma das auch alles mit dem Lusen immer abstimmt, dass der auch von vornherein nicht so wirklich Bock auf den hat. Oder das, was halt Bock hat, nicht so wirklich.
Er hält ihn für nicht kontrollierbar.
Genau, es ist halt ein Opportunist halt, ne? Und Opportunisten, und da, das ist jetzt der Schwung zur zweiten Staffel.
Genau.
Man sieht ja dann, diese Hochzeit wird da initiiert, wo die zwei Kinder, muss man leider sagen, sind ja beide erst 14, 15, heiraten sollen, und in diesem Kosmos treffen die dann alle aufeinander, also auf dieser Hochzeit, ne? Also der
Ja.
Lusen ist da, weil der ein altes, antikes Stück,
Artefakt,
Artefakt ist,
genau.
glaube ich, immer aus Metall, oder?
Nee.
Antikes,
Müssen nicht,
ja, ist ja
Artefakt
wurscht,
müssen
man
nicht
nennt
aus
es
Metall.
Artefakt.
Also ja,
So
egal.
eine
Also ein
Skulptur,
altes Kulturgut.
alte Skulptur da besorgt, was als
Von
Gesch
denen es irgendwie nur noch 12 Stück gibt oder
Ja,
so,
ja.
ne?
Was
Und
in denen
das ist die
ihrer
neunte.
Kultur so der heilige Gral so ein bisschen ist. Und deshalb ist er da und trifft dann da auf Tai Kolmar, auf Davos Gulden und auf
Genau.
die Mothma halt. Und du siehst halt so, das passiert alles so während der Hochzeit und diesen ganzen Hochzeitszeremonien. Und das entwickelt sich viel. Also das ist eigentlich sehr, sehr ruhig, Wo ich jetzt ja bei anderen Sachen, wie bei dem Kuchenessen, gesagt habe, dass mir das ruhiger auf den Sack gegangen ist. Aber da war das so unterschwellig ruhig.
Und anders. Also ja. Da ist es ja auch so, erstmal muss man sagen, dass die Senatorin, also die Mon Mothma, die hat zusammen mit ihrem Mann Perrin, die haben dann unfassbares Anwesen. Also das ist wirklich, da fallen dir die Augen.
Obwohl ich sagen muss.
Opulent, übertrieben groß, pompös.
Hat mich auch wieder so ein bisschen rausgeholt. Ich weiß, ich bin voll der Meckerer, gell? Aber das hat mich so ein bisschen an, oh, wir sind hier bei den Elfen in Dingensland. Das hat so ein bisschen Elfen.
Ich weiß, was du meinst, Riverdale oder so, ne? Ja. Nur halt auf Chandrila.
Genau, Riverdale, genau das habe ich eben gesucht. Unser Elfentempel und mit dem Wasserfall neben und bla bla bla.
Ich weiß, wenn jetzt ja die Partygäste nicht gewesen sind und die Galadriel da durchmarschiert, wer hätte sich nicht gewundert? Nee.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Die haben wahrscheinlich den Ostflügel gemietet und haben da ihre Party gemacht.
Genau.
Aber das Ding ist, wir sehen halt erstmal diese Berglandschaft, dann diese, übrigens an der Stelle, wir sehen ziemlich viele verschiedene Landschaften im ersten Akt.
Finde ich sehr geil übrigens.
Ja, das ist geil, weil da, wo wir auch noch drauf zu sprechen kommen, wo eine imperiale Sitzung stattfindet, siehst du im Hintergrund so eine richtig krasse Berglandschaft. Dann hast du den Rebel Moon Kornplaneten. Dann und so weiter. Also wir kriegen ziemlich viel.
Wir müssen uns aber über Rebel Moon Kornplaneten, wir müssen uns mal ein bisschen beeilen, sonst läuft hier ein bisschen die Zeit
vor. Wir müssen Gas geben, aber wir wollten auch korrekt informieren.
Ja.
Also in dem Sinn. Was das Spannende ist auch an dieser Hochzeit, also diese Hochzeitritual, das geht 3 Tage lang, 3 Tage und Nächte. Also du hast den ganzen Tag zu tun, als Gastgeber bist du danach völlig am Arsch. Und die fahren da halt auch, weil sie viel Geld haben. Und
wie früher bei uns Cap. 3 Tage, genau, völlig
wie
am Arsch.
Wie die Cap sozusagen hier eben bei den Senatoren der Republik und Co. Und das Krasse ist halt einfach, du hast diese ganzen politischen Personen da, man muss immer aufpassen, was man sagt, man muss auch viel von sich zeigen, also viel so zur Schau stellen, was man hat, Macht darstellen, weil das alles politische Spielchen sind, ne? Und währenddessen tut sie ja ihre Tochter, die sie in dem Deal dann eingebracht hat, auch verheiraten. Und ich glaube, das ist einer der Schlüsselmomente für die Mon Mothma. Mir geht es jetzt nicht um den exakten Moment, wo sie ihre Tochter da hingehen lässt zur Vermählungszeremonie, sondern die Tatsache, dass sie für die Rebellion dieses Stück von sich selbst, diesen Teil, ja, ihrer eigenen Seele, sagen wir mal, weggegeben hat für die Rebellion. Das ist ein sehr großes Opfer, was sie bringt und was sie nachhaltig, glaube ich, auch extrem hart betrifft. Ohne das nachgelesen zu haben, ob es so ist, aber das ist das, was ich annehme. Und das ist ein sehr großes Opfer, was wir da haben.
Ich finde, und das jetzt gehen wir mal zum Rebel Moon Kornplaneten, weil das ist ein guter Übergang. Man sieht da wird so eine heile Welt in dem Elbenschloss dargestellt, irgendwo, ne? Die feiern da alles schön, genau. Die Schönen und Reichen geben sich die Klinke in der Hand.
Überfluss.
Ja, Überfluss. Und dann hast du den Switch over zu dem Kornplaneten, wo Bix und die anderen irgendwo gestrandet sind. Man muss sich vorstellen, das ist so ein riesiger Agrarplanet, wo eigentlich
Mina Rau, die Kornkammer des Imperiums.
Genau.
Eine der Kornkammern.
Wo ganz viele so Harvester-Maschinen und so Harvester-Anlagen halt sind. Und die Bix und die anderen zwei verdingen sich da so ein bisschen als Mechaniker. Also sie tauchen da unter und arbeiten da als Mechaniker. Es gibt auch vor Ort normale Bevölkerung halt, ne, die da leben, die auch, wo der ein oder andere auch weiß.
Also Landwirte.
Ja, wo der ein oder andere auch weiß, dass die von Ferrix geflohen sind und Teil irgendwo, ja, dass die so untertauchen müssen halt, kriegen auch Hilfe da dabei. Und gleichzeitig sieht man aber, dass auch da wieder das Imperium jetzt schon sehr stark auf den Plan getreten ist, da starke Kontrollen durchführt.
Da muss man aber sagen, dass, also wegen den Kontrollen, es ist so, dass es allgemein so Kontrollen gibt. Was macht das Imperium? Das fliegt halt zu Planeten, die sie mal irgendwann eingenommen haben, hin, von denen sie Ressourcen abziehen und gucken, ob sie da noch genau so viel kriegen, wie sie kriegen sollen, ob die was
überschlagen,
gucken, ob es abläuft. Und das Ding ist, auf diesem, also auf Mina Rau, gab es, was haben sie gesagt, 10 Jahre keine Kontrolle mehr. Das ist jetzt die erste seit 10 Jahren wieder.
Ja, dann regeln die den Planeten quasi ab. Das heißt, es gibt auch keine Funkverbindung mehr zu den Planeten, was ja für den Kästen dann scheiße ist, weil er die da kontaktieren will. Und man sieht eigentlich, dass das Imperium da halt sehr omnipräsent ist. In dem Moment, wo die dann da anrücken und ihre Inspektion machen. Und weil wir das eben immer den Rebel Moon Planeten genannt haben, wer diese Zack Snyder Serie The Rebel Moon gesehen hat, was ich getan habe, und Tobi auch, und dann sieht man, es ist sehr, sehr nah an der anfänglichen Rebel Moon Story, was da passiert.
Absolut, schon sehr ähnlich.
Man hat so diese Landwirtschaftstruppe, die da lustig ihre Landwirtschaft macht, dann kommt das böse Imperium und macht da ihre Stippvisite halt, ne, mit ihren, wie man halt so ist, wenn man so eine Uniform trägt, da versucht man auch mal so eine Vergewaltigung in die Wege zu leiten. Also sie terrorisieren so ein bisschen unerschwellig auch die Leute, die da sind, ne. Man kriegt auch aus Erzählungen mit, dass wenn einer keinen Pass hat oder keine Aufenthaltsgenehmigung, dass da wirklich sehr drakonische Maßnahmen ergriffen werden und deportiert werden etc.
Wobei ja nicht nur, das ist ja gerade das Interessante.
Willkürlich.
Es ist willkürlich, aber das fand ich ja interessant, weil der imperiale Offizier, der sagt ja, wir wissen, dass du illegal bist. Wir wissen, dass es hier jede Menge Illegale gibt, aber das Imperium braucht eben Korn, braucht eben Ressourcen. Und da muss man hier und da mal ein Auge zudrücken. Die Frage ist, habe ich einen Grund, ein Auge zuzudrücken? Genau. Oh, ich bin ja so verstanden, ich könnte Massage vertragen.
Ja, genau.
Und so leitet er eben schon diesen sexuellen Übergriff ein.
Wird halt die Macht missbraucht, wie immer halt, ne, bei solchen
Sachen. Genau.
Ist jetzt auch von dem, was da passiert, Tobi, machen Sie sich vor, das haben wir schon in 20 Zweite Weltkriegsfilme gesehen, das haben wir bei Rebel Moon gesehen, das haben wir bei...
Aber gehört natürlich trotzdem, also gehört in dem Sinne, es kann in so einem Kriegsszenario Platz haben. Und ich finde halt, dass es krass ist, dass die Bix das abbekommt, weil wie wir wissen, Bix ist schon durch das komplette Folterprogramm des Imperiums durchgeschickt worden und die ist innerlich schon total zerrüttet. Die erste Szene, in der wir sie sehen in Andor Akt 1 Staffel 2, ist die, dass sie von Albträumen geplagt aufwacht, weil sie immer noch leidet unter dieser imperialen Foltermisshandlung.
Ja, genau.
Und die wird dann als nächstes vergewaltigt, versucht.
Und genau, und da sieht man auch schon mal...
Schon sauharter Tobak.
Ja, da fragt man sich oftmals dann wirklich, ob man noch im Star-Wars-Universum ist.
Und da ist wieder, Andor ist da schon wieder so belebend anders. Nicht, weil die es toll finden, dass da so schlimme Sachen gezeigt werden, sondern einfach, dass sie sich trauen, das Narrativ mal anders zu erzählen mit einem anderen,
Perspektive. Dass sie dann den Offizier da, der überergrifflich wird und sie halt wirklich vergewaltigen will, ne? Machen wir uns nichts vor. Nur das im Star-Wars-Universum, dass da jemand versucht, den anderen zu vergewaltigen. Und die schlägt den halt mit dem Hammer tot, mit so einem Metallrohr oder was das ist. Also mit irgendeinem Metallstück schlägt sie den tot halt, ne?
Und dann fand ich es so krass, nachdem das geschehen ist, ne, und der Typ ja auch da die Treppe rausfällt, der läuft noch so 2-3 Meter und kippt um und imperialer Kollege, der andere Soldat, der kommt dann halt auch mit der Waffe Richtung Bix und sie sagt so, ey, er hat gerade versucht, mich zu vergewaltigen. Sie versteckt sich drin, er kommt auf sie zu und sie sagt so, und du siehst vielleicht sogar für eine Sekunde, wie dieser Soldat überlegt so, okay, wie bewerte ich das jetzt, aber dann sich entscheidet natürlich loyal zu handeln und Verstärkung zu rufen. Ich fand nur so krass, weißt du, sie schlägt gerade einen anderen Typen mit dem Hammer tot, sie ist voll traumatisiert und anstatt einfach auf diesen Imperialen zu schießen, sagt sie noch so, ich wurde gerade vergewaltigt, hab doch Verständnis.
Ja. Ja, schon, aber sie muss kriegt sagen, auf diesem, auf dieser Kornplanet-Thematik, da sieht man schon sehr hart.
Ist echt hart.
Dargestellt, wie das Imperium mittlerweile tickt. Und was da, muss ich sagen, überragend gut gemacht halt, ne? Also ich meine, man hat, wie ich eben gesagt, man hat diese Art der Szenen, die da passieren, so mit diesen Übergriffen, bla, 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 hat man halt schon wirklich sehr, sehr oft in anderen Filmen, Serien, Kontexten irgendwo gesehen. Die haben jetzt da die Bratkartoffeln nicht neu erfunden an der Stelle.
Nee, das nicht, aber es ist für Star Wars halt sehr...
Genau, das wollte ich. Für Star Wars fühlt sich überhaupt nicht nach Star Wars an. Lange Rede kurz, Cassian packt sie dann dahin.
Kommt mit dem schnieken neuen Proto-TIE-Fighter angedüst und zeigt den Imperialen erstmal, wie geil das Ding feuern kann.
Genau. Und man muss sagen, das war ein lustiger Aspekt, das war der erste dokumentierte Abschuss eines Stormtroopers mit einem Schuss, der mal gepackt hat, wirklich mal was zu treffen.
Applaus.
Ja, also einer versucht dann auf so einem Speederbike zu fliehen.
Genau.
Und man sieht, die Kamera zoomt an so einen Stormtrooper ran, der mal durch dieses komische, hässliche, kleine Zielfernrohr an seinem Blaster guckt, schießt und der andere ist sogar mal wirklich tot. Das gab's doch noch nie, oder? Im Star Wars Universum, dass mal einer von den Stormtroopern irgendwas getroffen hat, oder?
Das ist selten und dann hat's noch den armen Brasso erwischt.
Wirklich selten. Und daran sieht man jetzt, das Imperium ist omnipräsent, Willkür, Repressalien, es vereinnahmt alles.
Also es wird seinem Ruf gerecht.
Ja. Und dazu sieht man, jetzt gehen wir ein bisschen weiter nach vorne, ich glaube, das war in der ersten neuen Folge, sieht man auch mal so ein Meeting vom Imperium, weil du ja sagst, Tobi, man will ja immer gerne mal hinter die Kulissen gucken.
Also du weißt ja schon, oder ihr wisst da draußen noch alle, wie hart ich diese Sitzungen, die Meetings, die wir in der ersten Staffel gesehen
haben. Weil du gerne auch beim Imperium an einem Meeting teilnehmen würdest.
Nee, ohne Scheiß, das ist das least possible Meeting, in dem ich jemals sitzen will, bloß nicht zum Kotzen. Aber was ich halt super krass finde, Sowas hast du ja noch nie bei Star Wars gesehen. Also klar, du hast schon mal Runden gesehen, wo ein paar Entscheider zusammensitzen, bei den Jedis, bei den Imperialen was entscheiden. Aber diese intensiveren Auseinandersetzungen über strategisches Vorgehen und so ist ja schon echt ein anderes Niveau bei Andor. Und dann kommt diese Nummer. Ey, das war für mich ein
Fest der Sinn. Kommt ja auch wieder das erste Mal ein Protagonist, den man ja aus Rogue One kennt, der ja vorher in der ersten Staffel gar nicht aufgetaucht ist, nur mal namentlich, genau, glaube ich, erwähnt wird.
Richtig, Orson Krennic.
Orson Krennic, mega Direktor, gespielt von Ben Mendelsohn, den sehe ich sehr gerne. Der spielt sehr gute Schauspieler.
Genau, der Ben Mendelsohn und er, damit ihr ihn gleich einordnen könnt, er ist der Direktor der Abteilung für Waffenforschung beim Imperialen Militär. Also der ist, entwickelt den Todesstern.
Wie er auch selber sagt, er berichtet direkt an den Imperator. Und da wird auch jetzt mal, das erste Mal, das fand ich
auch... Hast du es ihm geglaubt?
Ja, weiß ich nicht, ob man das immer alles...
Ich war so hin und her gerissen, ich weiß auch nicht, als ich es gesehen habe das erste Mal und er so sagt, hey, ich richte direkt an den Imperator, also passt hier gut auf, ne, wie ihr arbeitet und euch verhaltet. Und ich habe so die ganze Zeit überlegt, zieht er da jetzt einfach nur seinen Willen durch, weil er sich ja mit dem in Konkurrenz mit Tarkov steht, ne? Und will er da einfach jetzt sein Ding durchziehen, um sich in den Vordergrund, also in die Führung zu bringen? Und das Ganze ist vielleicht doch auch ein bisschen abgekatert und nicht ganz so ehrlich, wie er zugibt. Ja. Hatte ich den Eindruck für
mich. Ja, ist halt auch ein windiger Typ. Aber da war dann schon den Eindruck, okay, jetzt geht schon mehr Richtung dieser Rogue One-Prämisse.
Ja.
Und er ist halt auch, was ich dann halt geil fand, was ich eben auch gesagt habe, das war dann auch das erste Mal, dass so wirklich der Imperator mal genannt wird. Und man hat ihn ja nicht gesehen bis jetzt. Oder auch jemand anderes hat man aus diesem Kosmos noch gar nicht gesehen. Und er sagt dann halt auch, sie haben da ihre Besprechung, und dann gibt es die Direktive, alles, was hier drin war, bleibt hier drin. Wer da dagegen verstößt, also das ist eine super geheime Runde, alles wird gelöscht, bla bla bla. Wer da dagegen verstößt, berichtet das dann direkt dem Imperator. Also die wissen dann halt...
Arsch auf Grundeis.
Ja, wenn du direkt zu dem musst, ich weiß nicht, dann haut ihr dir wahrscheinlich die Blitze durch den Arsch und dann guckst du dumm halt, ne? Und es wird auch da auf dieses Führungsgremium, sag ich mal, auch super viel Druck ausgeübt, dass...
Du hast so dieses Stasi-Feeling, jeder denunziert jeden, jeder kann jeden denunzieren, keiner kann mit keinem
ehrlich sein. Auch da weiß jeder,
dass es gibt kein Vertrauen.
Nicht sicher ist, da kommt dann einfach so ein Typ, so ein 2 Meter großer Typ mit so einem schwarzen Helm, schwarzen Mantel rein, und er wirkt dich einfach. Das kann dir halt passieren, ne?
Kann dir einfach passieren.
Welt, ne? Das ist schon.
Und es wird auch keiner was dagegen machen.
Ja, genau, weil der redet ja so komisch. Von denen hat man bis jetzt noch gar nichts gesehen. Auch zum Guten.
Krennic ist aber sozusagen die direkte, neben Diegolina, die direkte visuelle Schnittstelle in Rogue One. Ne? Also die direkte, anfassbare, sichtbare Schnittstelle. Und was ist so geil? Ich meine, du hast diesen wahnsinnig krassen Anfang gesehen und dann sitzt du mit ein paar Imperialen mit Kaffee und Keksen in so einem Meeting. Okay, es gab keinen Kaffee und Kekse, aber das Meeting gab's schon. Im Hintergrund eine krasse Bergkulisse. Dann drückt er auf so einen Knopf und so voll stylisch schließt sich das Fenster und
verwandelt
sich in so eine Leinwand.
Keine rausgucken kann.
Also genau, in so ein Screen. Und auch natürlich, um das abzuschirmen, was sie da besprechen. Und dann sagt er, wir machen es einfach mal kurz. Also, es gibt quasi den Planeten Gorman. Da wird von Spinnen eine bestimmte Seide hergestellt, die überall in der Galaxis super beliebt ist, die jeder haben will. Das ist schön und gut so. Aber die Imperialen haben festgestellt, dass es eine super wertvolle Ressource auf dem Planeten Gorman gibt, nämlich Kalkitterz. Und dieses Kalkitterz, das brauchen die, weil das so energiereich ist. Also damit kann das Imperium sich einen gewissen Grad an Energieunabhängigkeit verschaffen. Ja. Und das ist unglaublich wichtig, weil wir ja wissen, dass Krennic den Todesstern gerade dabei ist zu bauen. Und was braucht der für seinen Superlaser? Unglaublich viel Energie. Also es ist natürlich klar, dass das ein unglaublich für den Imperator wichtiges Vorhaben ist, dass dieses Erz gewonnen werden kann. Jetzt kann aber das Imperium aus verschiedenen global-galaktischen Gründen, sage ich mal, nicht einfach dahin gehen, den Planeten unterjochen, darunter gehen und ihr Ding machen, so wie sie es
sagen, können sie dann nicht. Ja, weil die durch diese Seite relativ reich sind da und auch relativ viel Einfluss haben, ne?
Genau, und viele andere diese Waren von denen beziehen, die damit dann auch nicht einverstanden wären. Also das Risk, da mit einem Stachel reinzustechen, ist zu groß. Und deswegen überlegen sie halt, wie können sie da sonst vorgehen, das ist ziemlich dreckig, die haben halt so ein paar Marketing-Fuzzis geholt und die haben sich halt schon so Narrative, die sie dann auch zum Besten geben, ausgedacht. Im Prinzip geht's halt quasi darum, sie wollen so ein Incident schaffen und die öffentliche Meinung manipulieren, sie wollen einen Vorwand kreieren, damit es zu einer gewaltsamen Ausschreitung oder zu irgendeinem Fehlschritt kommt, der dann das Imperium auf den Plan ruft.
Eigentlich planen die den Genozid. an den Leuten.
Am Ende ist es definitiv so eine Art, ja, oder ein Genozid, aber sie sagen erstmal, sie wollen sich trotzdem in ein goldenes Gewand hüllen. Das heißt, sie sorgen erstmal dafür, dass irgendein Ereignis stattfindet, was sie natürlich beeinflusst haben, damit sie einen Grund haben, da aufzutauchen.
Also, man sieht auch noch daran mal anders, wie man es vorher beim Imperium immer gesehen hat, ich meine, einfach immer nur als das Böse dargestellt hat, dass da auch Leute hin sind, die alles mit sehr viel Berechnung machen, dass da Intrigen gesponnen werden. Und auch nicht so dieses, wir schicken jetzt irgendwas hin und schießen alle tot, dass das auch nicht immer funktioniert. Man sieht, dass da gerade der Krennic, was man auch bei Rogue One später sieht, sehr ausgebuffter Typ ist und da sehr viele Strippen zieht und so, schon sehr interessant gemacht. Also mal als kurzer Abstrich.
Und Austin Krennic ist unglaublich ambitioniert und auch ziemlich furchtlos, das muss man schon sagen. Also der führt auch mal ein hartes Gespräch mit höheren Angestellten und so und hat da nicht so viel Angst. Er ist halt auch fest davon überzeugt, dass das, was er da tut, am Ende funktionieren wird. Er hat keine Zweifel, dass er diesen gottverdammten Todesstern bauen wird und der abliefern wird.
Ja. Genau, also das ist jetzt so, dass man mal die ganzen Story-Arcs gesehen hat. Das Ganze gipfelt dann eigentlich in den...
Sollen wir nochmal kurz zusammenfassen, weil es jetzt ziemlich viel
zu stehen war? Ja, das wollte ich gerade machen. So, das gipfelt ja dann da drin, dass auf dem Kornplaneten Endor quasi die anderen überlebenden beiden mitnehmen kann im TIE Fighter und der abhaut.
Genau, Brassowitz muss zurückgelassen werden.
Ja, ist ja leider tot.
Brasso, ja.
Man sieht halt dann auch bei der Hochzeit, und das ist eigentlich das zweite Highlight nach dem Diebstahl des TIE Fighters, dass es halt nicht alles so Eierkuchen, Freude, Dingenskirchens, alles läuft. Und der Tay Colmar dann halt auch immer mehr durchsickern lässt in diesen Gesprächen mit der Mothma, dass er eigentlich doch ein sehr starker Opportunist ist. Und dadurch kommt es halt zum Problem, dass Luthen das mitbekommt, logischerweise, mehrfach mitbekommt, wie der Tay Colmar sich da aufführt, was er da macht, wie er sich auch zum Davos Galden dann halt auch verhält. Und die dann im Endeffekt wirklich mafiaartig sagen, der kommt jetzt auf die Abschussliste.
Also im Prinzip ist so die Detra Miro, die sagt schon die ganze Zeit, ich habe nächste Woche einen Termin mit ihm. Da kläre ich das, er sagt uns eine Nummer, das Geld, was er haben will, kriegt er und die Sache ist gut. Und dann sagt der Luthen, ja, der ist aber dann dauerhaft eine Liability, denn der kommt immer wieder und will dann mehr und mehr Geld, will immer mehr profitieren. Das geht nicht. Und du weißt, was wir tun müssen. Und dann sagt sie halt, ich werde
die Detra Miro, die Mon Mothma, sagt das.
Entschuldigung, ja, die Mon Mothma, genau. Die Mon Mothma im Zwiegespräch, also die stellen sich an der Party so an die Seite, besprechen das und sie sagt immer wieder, nein, warte, ich werde nächste Woche das in Ordnung bringen und alles wird gut. Und er gibt ihr aber schon ganz klar zu verstehen, wenn du ihm einmal jetzt Geld gibst, dann ist überhaupt nichts gut. Wir haben nur eine Wahl, er muss sterben.
Ja, aber man merkt dann halt auch, vorher hat man ja, wie ich ja anfangs gesagt habe, das Gefühl gehabt, er steht hinter der Rebellion und man merkt ja da schon, dass er eigentlich sehr opportunistisch handelt und du kannst halt bei sowas keinen Opportunisten gebrauchen. Ne? Also jemand, der käuflich ist oder der irgendwas für Geld macht, der verkauft sich halt auch morgen mal als alter Hafendirne auch dann ans Imperium. Ja, und das ist natürlich ein Sicherheitsrisiko ohne Ende halt. Ne?
Und er ist halt direkt an einer der krassesten Rebellen-Schnittstelle dran, an der Mon Mothma, die er ans Messer liefert. Und das macht das Ganze gefährlich, weil dann fällt das Funding weg und dann fällt alles auseinander.
Ja, genau. Und deshalb fand ich eigentlich ganz geil gemacht, wird ja, so unterschwellig gemacht und man sieht dann halt am Ende mehr oder weniger, dass er mal den...
Lass mich noch eins vorgreifen, bevor du zum Ende schon springst. Es gab nämlich auf dem Weg zum Ende hin und sehr nah an dem Ende dran ein paar Sachen, eine Sache, die ich sehr, sehr cool fand. Wir sind ja 3 Tage auf einer Hochzeit unterwegs, die bestimmten kulturellen Umfeld stattfindet. Ne? Und ich fand erstmal jetzt ganz für sich gesehen diese Hochzeitszeremonie eigentlich ganz schön. Die hatte, ehrlich gesagt, so ein bisschen was Elfisches
an sich. Ja, ich fand es eigentlich auch ein bisschen übertrieben und lang gezogen, wenn man es genau nennen darf.
Sie haben sich viel Zeit damit gelassen. Ich habe es ehrlich gesagt genossen. Ich dachte mir, warum darf es in der ganzen Düsterheit nicht auch einen schönen, wohligen, warmen Moment kommen? Und das ist eine perfekte Überleitung, denn der Vater hält irgendwann so die übliche Hochzeitsrede, ne, die man halt so eben kennt, also der Perrin. Und die ist tatsächlich echt gar nicht so schlecht, ist eine coole Rede. Und währenddessen zeigt die Kamera die ganze Zeit, nicht nur die ganze Zeit auf ihn, sondern auf so verschiedene Leute im Raum. Und ich fand, dass du selbst bei den verhärtesten Rebellenagenten, die da teilweise sitzen, die Velsata oder so, ne, bei denen du normalerweise nicht den Hauch eines Lächelns im Gesicht siehst, kannst du, und das haben die bestimmt mit Absicht so in Szene gesetzt, siehst du, wie für einen kurzen Moment eine kurze Entspannung und Fröhlichkeit wieder einzieht. Für eine ganz kurze Sekunde ist alles mal vergessen, bis die Rede endet. Und die Leute haben so einen Moment der Wärme in dieser ganzen Düsternis. Und das Krasse ist, dass bis zu dieser Sekunde, wo der die Rede einfach anfängt, die ersten Worte zu sagen, die Mon Mothma quasi gerade das Gespräch mit dem Luthen geführt hat, in dem jetzt festgelegt wurde, dass der Tay heute noch sterben wird. Und dann geht sie halt dahin, hört sich das an, Luthen macht sich schon ein bisschen in die eine Richtung auf den Weg und wir sehen dann auch, wie Tay bei einer Kollegin sozusagen ins Auto einsteigt und wir wissen, das wird seine letzte Fahrt. Ne? Und das Ganze kulminiert dann auch noch, nur bevor wir dazu kommen, also jetzt wirklich zu dem Ende, was du gerade schon angesprochen hast, in der Mitte der dritten Folge mit dem Titel Harvest ist mir was aufgefallen, und zwar so ungefähr ja bei der Mitte der Folge fängt im Hintergrund so ein Beat an, der dann immer mehr, immer lauter wird, langsam über die halbe Folge zum Ende hin, der quasi schon so diesen Adrenalinspannungspunkt in der Mitte der Folge steckt. Das ist wie, wenn du so eine Adrenalinspritze irgendwie so ins Herz gerammt bekommst, aber nur ein klitzekleines bisschen wird injiziert, weißt du, was ich meine? Und dann wird's immer mehr und immer mehr und die Spannung heizt sich auf und es wird halt immer intensiver. Und es geht dann eben dahin, dass nach der Trauung ein großer Tanz stattfindet, wie das halt bei vielen Hochzeiten der Fall ist, und die Mon Mothma sich anfängt total zu besaufen und in einem wirklich ekstatischen Tanzmodus übergeht. Das macht sie einfach, um alles um sich herum zu vergessen, ne? Weil sie ja weiß, was gerade passiert. Auch mit
sie hat ja gerade ihren Jugendfreund mehr oder weniger
ans Messer geliefert.
Ja, ans Messer geliefert, das hat er sich ja vorher selber gemacht. Halt, ne? Das muss man,
ja gut.
Da ist er schon selbstverständlich. Sie hat ihn zum Abschuss freigegeben.
Sie hat ihn nicht beschützt, sie hat ihn zum Abschuss freigegeben, genau. Und gleichzeitig hat sie einen Teil von sich selbst, ihre Tochter, weggegeben. Alles für die Rebellion. Und jetzt ist sie da ganz allein mit dem ganzen Schmerz. Und sie tanzt sich das halt
Ihr Mann hat ja auch keinen Bock mehr auf sie. Der hat ja auch gesagt, ihr unterstellt, genau, dass sie ein Verhältnis zu dem Take Colmar hat. Also auch genau, da, sie ist schon relativ allein. Das merkt man dann schon ganz gut in diesem tanzt, andere würden hingehen, würden brüllen wahrscheinlich. Ich gehe mal
sie tanzt das weg.
Ja. Und man merkt dann auch dann die Schlagzahl, dass die Pace geht wieder nach oben, es spitzt sich alles zu und war ein ganz guter Abschluss der ersten drei
Folgen. Und für mich war das Großartige, man sieht dann halt diese krasse Tanzszene, es wird immer wieder auch rein rausgeschnitten, ihr seht anderes, das Karussell dreht sich schneller und dann sind wir wieder bei der Tanzszene und es wird ganz intensiv und dann macht es klack, Bildschirm schwarz, Musik weg, Totenstille. Und du sitzt nur alleine auf der Couch, gebannt und lässt es nachwirken. Ganz starker anderer Moment. Hat mich hart getriggert.
Ja, das war, schon
das gut war gemacht, unfassbar gut. Du sitzt wirklich da und hörst den Beat noch, obwohl er gar nicht mehr da ist.
Jetzt haben wir es natürlich doch in der viel größeren Detailtiefe eigentlich erzählt, weil man merkt, wir sind schon begeistert. Ihr habt gemerkt, wir sind jetzt von allem begeistert. Und auch, ich denke mal, auch der ein oder andere, der es jetzt geguckt hat, wird von dem einen oder anderen nicht so begeistert gewesen sein. Ist halt immer dieses Thema hohe Erwartungshaltung. Also erwartet man von so einer Serie. Es kann ja nicht nur Schlag auf Schlag gehen. Ne? Es soll ja keine durchgehende Action-Serie sein und es soll ja auch nicht nur im Palaber enden. Also irgendwo da muss ich ja dazwischen eingrooven. Ob man das eine oder andere jetzt zeigen müssen, weiß ich nicht. Ich bin gespannt jetzt für die nächsten, jetzt starten wir mal so ein bisschen Forecast, für die nächsten drei Folgen, wo sich das alles hin entwickelt.
Genau, Tim, was erwarten wir eigentlich vom nächsten Akt? Wenn wir jetzt nur mal auf Pace und Geschwindigkeit gucken, könnte ich mir vorstellen, wir sind dann so im zweiten Akt von vier. Das heißt, das ist eigentlich schon der übliche, ich baue Erzählungen auf Akt. Es dürfte also vom Pace eher mittlere Geschwindigkeit möglicherweise. Ja,
ich hoffe, dass sie da nicht noch mehr nachlassen. Ich sag mal, die Anzahl an Protagonisten wird ja auch gerade immer kleiner, ne? Also wenn du dir jetzt mal so ein Chart aufmalen würdest mit den ganzen Protagonisten, die da von Anfang an dabei waren. Man weiß ja nicht, ob sie nochmal ein paar neue jetzt groß mit einfliegen. Gehe ich eigentlich eher nicht von aus. Und dann wird ja die Streichliste wird ja immer größer. Also es wird ja immer weniger.
Es spitzt
sich immer mehr zu. Von daher, ich hoffe, dass da noch mehr. Ja, wie soll man sagen, Weiterentwicklung stattfindet.
Weißt du, was ich gerade so dachte, als du so erzählt hast, so die Akteure werden immer weniger, der Kreis wird immer kleiner und ich hatte, während du so erzählt hast, so die ganze Zeit das Bild von den zwei am Strand im Kopf.
Ja.
Das sind die letzten beiden, die da noch da sind. Ne? Also,
ja, genau das ist ja das Thema. Halt, ne? Also wir sind uns ja auch einig, dass dem einen oder anderen Protagonisten nichts passieren kann, wegen Rogue One, wo wir uns ja auch bei anderen Serien drüber aufgeregt haben, ne, wo du sagst, hier, wie bei Obi-Wan, wo ich mich mega drüber aufrege, warum macht man da drüber eine Serie? Man weiß ja, dass niemandem von denen irgendwas passieren kann, weil ist ja hier im Endeffekt auch so. Aber hier ist das auf einer ganz anderen initiatorischen Ebene gemacht hat, ne?
Genau, weil Andor hat genau mit der gleichen Prämisse, mit dem gleichen Problem zu kämpfen, aber das fällt dir währenddessen gar nicht auf. Das ist überhaupt kein Problem.
Ja. Ne? Ja, weil dann auch sehr viele neue Charaktere eingeführt werden im Endeffekt.
Genau.
Und ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen. Bleibt ja nur der Endor übrig halt, ne?
Sozusagen.
Und der Saw Gerrera.
Ja gut, der ist ja dann auch irgendwann.
Ja, aber der muss ja wenigstens bis Rogue One, muss er noch durchhalten.
Bis Rogue One muss er durchhalten, damit er da sterben kann.
Ja, genau. Und ich bin gespannt, auch der Saw Gerrera wird wahrscheinlich da jetzt mehr eingebunden
Na klar.
noch.
Vor allem, weil er ja noch fit ist. Also der kann ja noch was.
Ja, ich hoffe wirklich, dass die das nicht versacken lassen und sich in so Nebenkriegsschauplätze, also so Nebenstories da verfüsseln. Ich hoffe, dass auch nochmal so von diesen dieses Thema, was zieht das Imperium dadurch, wie tun die diese Jagd auf die Rebellion verschärfen, was hat das für Auswirkungen auf die restliche Bevölkerung, so diese den Abgesang quasi des Imperiums auf diese ganze Geschichte, das würde mich schon wirklich interessieren, wenn es in die Richtung geht, auf jeden Fall.
Ich erwarte, dass wir doch ein bisschen mehr Detra und Cyril zu sehen
bekommen. Ja, ich hoffe nicht.
Allerdings weniger im Privaten, ich denke eher mal mehr in der politischen Zusammenarbeit. Also vielleicht reist er doch los und aufgrund einer Spur zum Beispiel geht er eben auch auf Mina Rau und sagt, oh, Cassian war hier, jetzt muss ich nachfragen, wo ist der hin? Ich jag dem jetzt hier hinterher, weil er das irgendwie mitbekommt. Und die Detra hat ja jetzt einen Auftrag, um den sie sich akut kümmern muss. Sie sagt ja übrigens auch noch, das ist ganz, ganz spannend auch nochmal, die Detra, also der, jetzt muss ich mich nochmal sammeln. Ja. Als der Auftrag kommt, diesen Planeten Gorman da sich einzuverleiben vom Orson Krennic, da holt der Orson Krennic die Detra Mirror auch nochmal zu sich und sagt, ich habe dich hier extra herbestellt, weil deine Meinung mir so wichtig ist. Und sag du mir mal, wie ich vorgehen soll. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob die anderen hier im Raum den besten Plan haben. Und ja, er ist sofort super happy mit ihrem Plan, sagt, oh Mann, gut, dass ich die hergeholt habe, die ist so cool, die wird es rocken. Und sie geht dann aber zu ihrem Major, ne, also zu ihrem direkten Vorgesetzten und sagt zu Major Patagas, ich will den Job nicht haben. Ich habe keinen Bock da drauf. Ich will das nicht machen. Und er sagt ihr so, hey, das ist ein Geschenk, was dir in die Wiege gelegt wurde. Du musst das unbedingt machen. Überleg mal, den Typen, den Krennic, den interessiert nur das Endresultat. Auf dem Weg dahin kannst du machen, was du willst. In Anführungszeichen, unbegrenzte Macht. Ja, also das ist, er sagt ihr, du musst, das ist ein Gottesgeschenk, was du da bekommen hast. Mach das. Und letztendlich sagt er ihr aber auch, du kannst auch nicht Nein sagen. Wenn du Nein sagst, bist du dood. Du musst es tun. Du hast keine Wahl. Und dann macht sie es halt auch. Also es wird spannend zu sehen, wie geht sie mit diesem Gorman-Ding weiter um. Und wir wissen ja auch schon, was da auf uns zukommt. Also das wird ziemlich heftig. Dann gucken wir mal, was mit Cyril passiert und ob sie sich nochmal jetzt erlauben, Cassian teilweise auch mal ein bisschen zu parken, um anderen Figuren mehr Raum zu geben. Oder ob sie sagen, naja, komm, jetzt sind die letzten Folgen Endor. Hier muss Cassian insgesamt präsenter sein permanent. Ich bin gespannt, wie sie das ausbalancieren.
Ich gebe mal eine ganz interessante Vermutung ab. Mal sehen, was du dazu sagst. Der Ty Colmar stirbt nicht. Die packen das nicht, den zu exekutieren. Da passiert irgendwas und dann wird das Problem für die Rebellion richtig groß.
Also sie könnten das einbauen, um nochmal einen zusätzlichen, richtig schönen, spannenden Arc aufzumachen. Fände ich geil. Wäre ich sofort für zu haben. Fände ich super gut, wenn sich alte Vertraute gegen ehemalige Verbündete dann richten. Ich glaube tatsächlich aber, dass er drauf geht.
Ich bin gespannt, was sie machen. Ich bin gespannt. Weil man sieht ja nur, dass sie zusammen wegfahren. Also man sieht ja sonst nichts. Lässt für mich immer so ein bisschen Vermutung offen, dass es noch nicht auserzählt.
Ja. Ich bin, also ich meine, normalerweise.
Für ihn wäre es jetzt ja auch scheiße zum Imperium. Der kann ja nicht bei das Imperium gehen, kann an die Haustür klopfen und kann sagen, Entschuldigung, hallo.
Er steckt ja selber in der Scheiße.
Ja, ich habe übrigens mitgeholfen, die Rebellion zu finanzieren. Jetzt wollten die, waren die aber kein Fan mehr von mir, weil ich die auch erpresst habe. Jetzt finde ich die doof. Könnt ihr mir mal da weiterhelfen halt, ne? Dann würde er sich ja selber auch ziemlich ficken damit halt, ne? Also das wäre noch interessant, ob diese Line beendet ist, weil er steckt ja auch in einem Dilemma auf jeden Fall, ne? Am Endeffekt hat er ja die Rebellion, also Lusen und Mos Maa und das Imperium gegen sich. Ich bin gespannt, ob sie da vielleicht noch was draus machen. Das wäre so ein Guess von mir. Hot Guess.
Es wird also auf jeden Fall echt spannend. Ihr werdet dann nächste Woche von uns die Andor-Special Folge Nummer 2 bekommen, wenn wir alles gesehen haben. Was ich jetzt noch hätte zum Schluss, was mir wichtig wäre, wir haben die ganze Zeit eigentlich jetzt bisher über Skype aufgenommen und haben da uns die Audiospuren rausgeholt. Und ja, Skype, wie ihr wisst, wird jetzt zum 1. Mai eingestellt. Skype wird es nicht mehr geben. Es gibt dann zwar noch dieselbe Funktionalität, die geht aber in Microsoft Teams auf. Und das hat jetzt Tim und mich auch gezwungen, unser Aufnahmetool zu wechseln. Wir sind jetzt hier bei einem anderen Anbieter. Wir sind jetzt nehmen gerade jetzt auf mit Riverside.fm. Und es wäre schön, wenn ihr uns Feedback geben könntet, ob sich was vom Klang verändert hat, verbessert hat, verschlechtert hat, dass wir so ein bisschen bemerken durch eure Mithilfe, wie der Gesamtklang der einzelnen Folgen jetzt eben hier mit diesem neuen Aufnahmetool ist. Das würde uns interessieren. Wäre cool, wenn ihr uns was in die Kommentare schreibt oder einfach mal Feedback gebt, wie es klingt.
Ja, ja, auf alle Fälle gut.
Genau, und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, oder möge die Macht mit euch sein.
Und keine Angst, ich denke mal, die nächsten Folgen können wir kürzer abhandeln wie heute. Heute mussten wir halt nochmal so diesen Wrap-up machen mit Staffel 1. Beim nächsten Mal muss man das jetzt ja nicht die komplette Story-Arc nochmal aufmachen. Dann denke ich mal, dass wir da knackiger und zielgerichteter durchkommen, vielleicht auch nochmal genauer auf einige Charaktere eingehen können.
Ja, dein Wort in Gottes Ohren. Warten wir mal ab, wie spannend Tag 2 wird. Aber nein, du hast schon recht.
Ja, wenn wir die ganze Zeit jetzt irgendwelche Omas da beim Kuchen essen sehen, dann wird es natürlich nicht mehr ganz so spannend. Dann können wir das.
Dann machen wir das in 5 Minuten.
Können wir vielleicht nochmal auf verschiedene Bäckereien auf Coruscant eingehen oder.
Genau.
Keine Ahnung.
Auf den besten Bagel, den es da gibt.
Ja, genau. Also, ich hoffe, dass es auf dieses Niveau nicht runtergeht. Vielleicht tun sie auch nochmal komplett den Faden verlieren. Das geht nochmal Richtung Boba Fett von der Erzählweise her. Dann können wir das natürlich sehr schnell abhandeln.
Das schließe ich mal aus.
Da gibt es auch vielleicht keine 4 Special-Folgen. Dann endet das nach der 3.
Ja, ich glaube, weißt du, so die größte Angst ist. Also, ich habe sie irgendwann, glaube ich, vor 2-3 Wochen zu dir gesagt. Das Einzige, was Andor für mich erstmal schaffen muss, ist einfach so gut zu sein wie die erste Staffel. Das ist ihnen bisher auf jeden Fall gelungen. Das heißt, insofern fühle ich mich schon ziemlich safe. Die Angst, dass es schief geht oder so, ist echt minimal jetzt. Ich fühle mich gut damit, dass das alles so gut geklappt hat wieder. Und es wird trotzdem unglaublich spannend. Ja, ich freue mich schon wahnsinnig auf nächste Woche Mittwoch und dann die nächste Folge mit dir aufnehmen zu können. Und ich hoffe, euch hat dieses erste Andor-Special super gut gefallen, hat euch gut informiert und hat euch auch einen Mehrwert nach dem Sehen der Folgen gegeben. Vielleicht seid ihr im Kopf jetzt beim Anhören seid ihr mit uns gemeinsam nochmal durchgegangen, habt auch nochmal drüber nachgedacht, wie Andor auf euch gewirkt hat. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Special.
Definitiv.
Tim, dann schmeiß uns mal raus.
Alles klar, soll ich uns rausschmeißen. So, Feierabend jetzt. Jeder geht jetzt mit seiner Schüchermutter einen Kuchen essen. Und dann Feierabend für heute, würde ich sagen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und nächste Woche nach den Feiertagen, oder nach dem Feiertag, gibt es dann die nächste Folge für euch.
Bis nächste Woche. Schönen 1. Mai.
Ciao. Macht's gut.